Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heir to the Empire Podcasts. Mein Name ist Daniel und ich habe mir zwei Mitstreiter gesucht, um über den neuen Film The Mandalorian and Grogu zu reden. Unser dritter Mitstreiter, der konnte leider nicht, weil der Film erst für ihn, glaube ich, am Montag läuft, weil er keine Chance hat, den vorher in OV zu gucken, wenn meine Infos stimmen. Gruß geht raus an Nico, aber ja, erstmal herzlich willkommen, Tom.
Ja, hallo, ich bin wach.
Und Dennis.
Da war na Wanga. Hallo, hallo.
Ja, es hätte mich jetzt auch gewundert, Tom, wenn du nicht wach wärst. Wir haben 8:30 abends. Oder gibt's Gründe, bist du sehr müde heute?
Vielleicht ist er auch wieder müde.
Ja, sehr müde, könnte man so sagen, ja. Aber alles cool. Okay.
Dennis ist auch müde, habe ich im Vorgespräch gehört, aber das hat diverse Gründe. Du bist ja auf Contour gewesen und warst auch mit einem Live-Panel unterwegs, was aber leider, das hängt uns irgendwie nach, technische Probleme hatte und deshalb nicht aufgenommen werden konnte.
Ja, das übliche Ding, aber es war schön trotz alledem, ja, ja. Aber das kann ich auch behaupten. Es kann ja auch keiner nachweisen.
Ja,
auch
schon. Das ist dann
Jabba-Lachen hier einspielen.
Passend zum heutigen Thema, genau. Wir wollen über den neuen Film The Mandalorian and Grogu reden. Der erste Star Wars-Film im Kino seit 2019. Fast 7 Jahre hat es gedauert, bis wir wieder einen Star Wars-Film auf der großen Leinwand sehen konnten, und wir hatten tatsächlich auch noch nicht so viel Kontakt. Also ich habe im Vorfeld schon mal so grob eure Einschätzung, Meinung mitbekommen, aber wir haben uns tatsächlich auch noch nicht irgendwie größer ausgetauscht. Deshalb bin ich sehr gespannt, und vor allem bin ich auch gespannt, wie es denn so war, andrangmäßig und lauter solche Dinge, weil wir hatten es im Vorgespräch über Kartenvorverkauf und so, dass der ja zumindest so meines Erachtens deutlich weniger irgendwie war, der Andrang vorab, wie jetzt zum Beispiel bei den Saga-Filmen oder selbst bei, ich hatte zumindest so in meiner Erinnerung mich nicht trübt, vielleicht lag es auch damals an dem Kino, selbst bei Solo damals hatte ich schon das Gefühl, dass zumindest so ein Hype da ist. Das hat sich dann wohl irgendwie nicht so auf die ganze Welt übertragen, aber zumindest der Kinosaal, in dem ich damals war, war recht voll. Wie war es denn bei euch? Wo habt ihr denn geguckt? Wie habt ihr denn genau geguckt? Also so Deutsch, OV, 3D, nicht 3D, IMAX, da gab es ja verschiedene Varianten. Und wie war denn so bei euch, ja, der Andrang und die Stimmung rund ums Kino, rund um den Tag des Erscheinens?
Also ich hatte ein schönes Kinoerlebnis. Eine Sache hat mich krass gestört, direkt mal, und zwar die Nachos, die waren richtig widerlich, und ich muss jetzt endlich mal aufhören, mir diesen Scheiß immer zu kaufen, weil ich denke mir das eigentlich jedes Mal. Aber ich habe auch was Neues ausprobiert. Ich war im Matheser in München, das ist so in der Nähe vom Hauptbahnhof, und die haben da solche, ich weiß gar nicht, wie das heißt, solche beweglichen Sitze.
Irgendwie. Die Box.
Ja, genau. Das war's. Mhm. Gut, dass jemand aufgepasst hat. Und ich glaube, der Film war genau das Richtige, um das mal auszuprobieren. Also es war diese D-Box mit 3D-Brille und Nachos. Also mir ging's nach dem Film auch dementsprechend. Nein, aber es war ein sehr cooles Erlebnis. Der Andrang war überschaubar. Also ich war so um 3:45, also 16 Uhr, 15:45 dann im Kinosaal, und es waren, glaube ich, mit mir noch zwei Leute da. Also es war echt krass. Ich dachte, ja, hoffentlich bleibt das jetzt nicht so, aber es kam dann doch noch eine ganze Menge. Ich bin ja immer so ein Paniktyp, der immer pünktlich ins Kino geht, damit er ja keine Sekunde der Trailer, die ihn nicht interessieren, verpasst. Aber ja, es war nicht jeder so blöd wie ich, und die sind dann alle eingetrudelt. Also es war schon nicht voll, aber ich finde, für eine 16-Uhr-Vorstellung war schon ganz gut was los. Ich würde jetzt mal schätzen, so, ja, vielleicht waren 30-40% belegt oder sowas.
Also ich war im Kinopolis bei uns in Gießen und war, also es liefen drei Vorstellungen gleichzeitig, beziehungsweise ich glaube, so mit einer Viertelstunde, 20 Minuten Zeitversetzung gab es im einen Kino gab es dann OV, in dem anderen gab es dann, die deutsche Variante und ich glaube, irgendwie gab es noch eins ohne 3D. Das lief aber, als ich dann ins Kino bin, war quasi die letzten Minuten davon da. Also, und ich habe den Eindruck auch ähnlich gehabt wie du, Tom, dass es irgendwie sehr, sehr wenig war. Also selbst wenn ich heute in die Vorstellung gucke, zum Beispiel in die 20.30 Uhr Vorstellung, 415 Sitzplätze, 81% davon sind frei. Und ich glaube, es war auch gestern der Fall. Also es war zwar dann schon das ein oder andere, also es war voller, als ich es am Ende vermutet hatte, aber ich war überrascht, wie wenig Leute im Kino gewesen sind. Und ich habe neben einem D-Box-Sitz gesessen und das hat mich genauso durchgerüttelt. Das ist total, also ich muss gestehen, ich finde, das ist für die Immersion mit Sicherheit eine ganz coole Sache, aber so wie das Ding zwischendurch gewackelt hat, war ich ganz froh, dass ich da nicht drauf gesessen habe, weil das, ich weiß nicht, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie mal brechen müssen oder so, das war echt übel. Aber ja, so war das.
Also ich fand das schon ganz okay, aber ich würde es jetzt, glaube ich, nicht nochmal machen. Irgendwie, mich hat es einfach interessiert, weil ich das gelesen habe beim Kartenkaufen und ich habe das letzte Mal als ich sowas Ähnliches erlebt habe, wurde das als 4D-Kino in Disney World in Orlando oder so angepriesen. Das war 2002. Ne? Und da habe ich das letzte Mal so irgendwie Rumble-Effekte und 3D und so ausprobiert, also gleichzeitig. War schon echt ganz cool. Aber ich bräuchte es nicht nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das 3D war auch nett, aber so wie 3D halt ist. Ich war auch relativ überrascht, weil ich habe das jetzt gute 10 Jahre gemieden, wenn es irgendwie ging. Aber es ging. Also es war cool, war wahrnehmbar, aber gebraucht hätte ich es wahrscheinlich auch nicht unbedingt.
Ja, also es gab so ein paar Szenen, gerade zu Beginn, muss ich sagen, also wir hatten ja auch, Daniel, bei dir weiß ich jetzt gar nicht, wie tief du jetzt auf dem Discord noch in der Spoiler-Ecke dich umgeschaut hast, aber da übrigens Hashtag Werbung, schaut ihn auf unseren Discord, findet ihr in den Shownotes, dort könnt ihr euch mit uns unterhalten über sowas und ich muss sagen, ich fand diese ersten 15, 20 Minuten, die fand ich im 3D richtig gut, da habe ich das Gefühl gehabt, boah, da lebe ich so richtig drin. Das hat sich aber, finde ich, so Richtung Mitte des Films, also man hat es zwar noch wahrgenommen, aber es hat sich so ein bisschen gelegt, hatte ich den Eindruck. Von daher, ja, also ich hätte es auch ohne geguckt, bin ich ganz ehrlich.
Also ich habe ohne 3D geguckt, weil ich auch gar nicht so der große Fan von 3D bin. Also ich denke immer so, oder ich sage immer, wenn 3D, dann im IMAX, da ist es zumindest so, dass es mir gefällt und dass es mich nicht stört. Aber so das normale 3D, weil ich auch Brillenträger bin und so, das ist dann auch was mich eher ein bisschen stört. Beim IMAX hat man irgendwie so größere Brillen. Da kann man dann auch zur Not mal zwei Brillen aufsetzen, geht es noch. Aber so im normalen, oder zumindest die normalen Brillen, die ich kenne, ich muss zugeben, ich war schon sehr lange nicht mehr in einem normalen 3D im Kino. Und deshalb war ich auch echt froh, hier in Heidelberg 10 Minuten mit dem Fahrrad musste ich nur zum Luxor fahren. Und da gab es tatsächlich im größten Saal vom Kino, also es ist schon echt ein riesiger Saal, um 17.30 Uhr eine 2D-OV-Vorstellung. Das heißt, ich habe bis kurz vor 17 Uhr gearbeitet im Homeoffice und bin dann mit meiner Freundin und zwei Freunden von uns, die direkt gegenüber wohnen, die auch so ziemliche Nerds sind, hingefahren mit dem Fahrrad. Und ich habe geguckt, 2 Tage bevor der Film gestartet ist, waren die 4 Plätze, die ich reserviert habe, die einzigen 4 belegten Plätze. Und dann dachte ich auch schon so, oh, mal gespannt, ob da überhaupt noch jemand auftaucht. Und es wurde dann auch tatsächlich ein bisschen mehr. Aber ich hätte jetzt geschätzt, dass vielleicht maximal 1/4 von diesem großen Saal belegt war. Aber man muss auch sagen, da lief irgendwie, glaube ich, auch ab 15 oder 16 Uhr so um eine halbe Stunde Zeit versetzt, mehrere Vorstellungen. Ich glaube, es liefen 7 oder 8 sogar an dem Tag. Ja, was mich dann weniger gefreut hat, war, es gab keine Sammelkarte, es gab keinen Grogu Popcorn Eimer, es gab gar nichts. Nicht, dass ich das auch vorhatte zu kaufen. Ich habe sogar mein eigenes Trinken dabei gehabt. Ich bin da sehr sparsam unterwegs gewesen, weil ich gedacht habe, ich investiere das Geld lieber noch in vielleicht weitere Kinobesuche. Aber mich hat es doch gewundert, dass es so gar kein Merch rund um den Film gab, wie bei euch. Ich habe dann extra gefragt und der Kassierer meinte nur so, hör, Sammelkarte, da habe ich noch nie was von gehört.
Ja, wobei Sammelkarte war ja auch, glaube ich, Kinopolis
exklusiv. Ja, das habe ich heute gelesen, nur im Matheser auch. Und im Kinopolis, ja, sonst genau. Nirgends.
Aber selbst da hast du keine Karten mehr bekommen. Also wir waren ja gestern um... wann war 19.30 Uhr, glaube, war Vorstellung und es gab keine Karten mehr. Es gab zwar noch diese Grogu-Popcorn-Becher, aber da muss ich jetzt einfach mal einen kurzen Frust rauslassen. Ich finde, ich muss sagen, und das hat ja nichts mit dem Film zu tun, das ist halt nur Marketing im Background und ich finde die Preise unverschämt. Ich finde es unverschämt, 39 Euro für ein Menü zu nehmen, was diesen Popcornbecher beinhaltet, plus ein großes Getränk, plus das Popcorn. Also zieht man das ab, sind das immer noch, glaube ich, was hat es normal gekostet? 13, 14 Euro, glaube ich. Also sind wir bei 25 Euro für diesen Popcornbecher. Und das finde ich schon arg heftig. Aber auf der anderen Seite, sie sehen ja natürlich auch cool aus. Also es ist ja schon optisch, also es gab auch welche, ich habe mir welche angeschaut, aber nee, da hat mein Sammelherz da nicht geschlagen, hat gesagt, das muss ich jetzt kaufen. Wäre das so ein Blecheimer gewesen? So diese, die gab es, glaube ich, ja dann bei dir, Daniel. Also zumindest bei allen anderen Kinos außer Kinopolis.
Ja, und ich glaube bei allen anderen Kinos außer dem in Heidelberg, weil die hatten auch von anderen Filmen so Blecheimer, aber nicht von The Mandalorian und Grogu. Es gab irgendwie The Fast and Furious und irgendwie Pixar irgendwas und aber nichts von Star Wars.
Aber wie ist denn das jetzt? Also mal angenommen, man kauft sich so einen Blechkübel.
Das ist, wenn man auf dem D-Box sitzt und es zu sehr rüttelt, dann hat man seinen Eimer direkt dabei. Das ist doch ein gutes Add-on.
Das ist bestimmt cool.
Reinbrechen, meinst du?
Aber was macht man denn dann damit? Nimmst du den dann einmal im Jahr mit ins Kino oder, weiß ich nicht, nimmst du bei jedem Kinobesuch deinen Kübel mit? Oder stellt man den irgendwo hin und irgendwo denkt man sich, oh, eigentlich könnte ich auch mal Erde reintun und eine Blume pflanzen oder was? Das ist doch totaler Schrott eigentlich.
Irgendjemand hat geschrieben, entweder auf unserem Discord oder bei Instagram, ich weiß nicht mehr, dass dann jetzt als Mülleimer so...
Als Papierkorb oder so.
Papierkorb, genau.
Also ich kann es aber, was ich verstehen kann, ist dieser AT-AT. Der ist ja quasi wie eine Actionfigur irgendwie, also so richtig Hasbro-mäßig habe ich den jetzt gesehen. Ich habe ihn nicht live gesehen, keine Ahnung, wie er wirklich ist. Aber der kostet halt auch 80 Euro. Und wenn ich mir dann denke, für das Geld kannst du dir fast schon einen Lego AT-AT kaufen. Also jetzt nicht den UCS, aber ich habe den ich habe, der war mal irgendwie so... Ja, für ungefähr 80, 90 Euro habe ich den damals gekauft. Das ist halt ein Playset, ne? Aber finde ich schon krass.
Ja, zumal du ja auch überlegen musst, wenn du den erst im Kino auf dem Schoß hast, also gerade diesen AT-AT, wie unbequem muss das denn sein? Da muss ich mal Lena fragen. Lena, wenn du das hörst, sag mir mal bitte, wo hast du den platziert, damit du anständig Popcorn naschen konntest während der Vorstellung? Weil das finde ich irgendwie sehr... Also diesen Grogu-Bottich, den kann ich nachvollziehen, das geht. Aber bei diesem AT-AT, Entschuldigung, das ging irgendwie nicht. Aber ja, ich finde trotzdem, die Preise sind enorm, enorm teuer. Wobei, ich habe wo wir gerade bei Lena sind, die hatte ja noch ein Bild gepostet bei uns im Discord, wo wir auch dieses Softdrink-Menü sehen, wo man aus dem Helm, also aus dem Mando-Helm trinkt. Der sieht ja auch einfach nur cool aus, aber halt auch hier 50 Euro. Also, warum? Also, ich weiß es nicht.
Aber das kann ich mir noch eher rechtfertigen. Ich meine, den kannst du dir ins Regal stellen oder so, ne? Und alle Jahre, wenn du mal Star Wars schaust, holst du deinen Mando-Helm raus und trinkst da eine warme Cola oder so. Aber diese Popcorn-Kübel, das checke ich irgendwie nicht so ganz.
Ja. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen.
Genug über Merch und
jetzt noch 2 Stunden über
Popcorn. D-Box und was auch immer geredet. Aber ja.
Süß oder salziges Popcorn? Entschuldigung.
Süß, definitiv.
Daniel?
Würde ich auch nehmen, aber ich hatte nur Getränke. Ich bin wirklich.
Und so die hast du selbst mitgebracht.
Ja, ich bin ein sehr nervöser Kinogucker und ich bin auch wirklich so. Also es kommt auch auf den Film an, muss ich sagen, aber wenn ich sowas wie, ich nenne es jetzt mal Star Wars, den neuen Dune, die Odyssee oder sowas im Kino gucke, dann bin ich wirklich so jemand, ich bin dann so erstarrt auf meinem Sitz, gebannt auf die Leinwand und das Einzige, was ich ab und zu mal mache, ist nach meinem Trinken zu greifen und einen Schluck zu nehmen und das war es dann aber auch. Ich bin da wirklich so im Film drin und ich kann das überhaupt nicht so essen und weiß nicht, ist einfach noch nie so mein Ding gewesen bei so einem Film. Da bin ich irgendwie ja.
So Multitasking ist
nee, Multitasking Ding, ja. Nicht meins, genau.
Ich trinke immer so die Hälfte von meinem Getränk aus, bevor der Film losgeht. Dann merke ich, scheiße, ich habe fast nichts mehr zu trinken und dann spare ich mir den Rest so 2 Stunden lang auf.
Immer so ein kleines
Schlückchen. Und dann merke ich, scheiße, ich habe ja noch ein Viertel übrig und das ex ich dann quasi bei den Credits.
Sehr schön, wenn jeder so seine Tradition hat, die er beibehält. Ja, nee, meine Freundin hat sogar extra aus Rücksicht auf mich, sie wollte eine Tüte Chips mitnehmen und dann meinte sie so, ah, okay, ich lasse sie doch lieber daheim. Nicht, dass es dich zu sehr stört mit dem Geraschel. Ich so, du kannst sie ruhig mitnehmen. Und dann meinte sie, nee, ich lasse es lieber. Aber ja, genug über alles drumherum geredet. Wir haben es alle zum Kino geschafft. Das finde ich schon mal gut, ohne gespoilt zu werden, ohne irgendwas an einem Mittwochabend oder Nachmittag. Und jetzt interessiert mich ja mal ganz brennend, wie war eure Erwartungshaltung? Wie seid ihr reingegangen und wie kamt ihr aus dem Film wieder raus? Und vielleicht noch ganz kurz, wir bleiben erstmal weitestgehend spoilerfrei und reden nur über unsere Eindrücke und werden dann einfach bei Bedarf später noch einen kleinen Spoiler-Part dranhängen, den wir aber durch ein lautes Hupen der imperialen Sirene nochmal kennzeichnen. Wer möchte okay. anfangen?
Ja, also ich ging erhobenen Hauptes rein und kam als gebrochener Mann wieder raus. Nein, bin tatsächlich, also da bin ich auch erst heute drauf gekommen. Ich glaube, meine Erwartungshaltung an den Film war sehr hoch, weil ich mir sehr viel Verbindungsglied gewünscht habe. Also Verbindungsglied zwischen Serien und Filmen und alles drumherum. Aber, und das ist ja auch irgendwo das, was im Vorfeld auch irgendwie kommuniziert wurde, lebt der Film ja auch, oder möchte der Film ja auch davon leben, dass man auch ohne Vorkenntnisse diesen Film auch genießen kann. Und das kann man auch. Außer man ist halt Star Wars-Fan, dann hast du vielleicht ein Problem, eventuell. Also ich hatte mir tatsächlich ein bisschen was mehr erhofft. Aber ich fand es trotzdem, es war eine großartige Unterhaltung. Ich habe viel Spaß gehabt, ich habe oft gelacht. Es gab Momente, wo ich, ja, da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das jetzt bitte? Oder warum funktioniert das jetzt bitte? Aber so alles in allem, ich habe auf dem Discord geschrieben, gebe ich dem Film eine 6,5 oder eine 7 von 10. Und ich glaube, hätte ich diesen Wunsch nicht gehabt, dass da irgendwie so, dass dieser Film als erstes Verbindungsglied irgendwie aufgebaut wird, wäre das locker auch eine 8 oder 9 geworden wahrscheinlich.
Okay, Tom, bei dir?
Also, hat mich der Film überrascht? Nein. War es ein unfassbar geiles Kinoerlebnis? Nein. Hat das Star Wars revolutioniert? Nein. Ist mir das alles scheißegal? Ja, war gut unterhalten. Also es war genau das, was ich erwartet habe. Daniel, du hast es auch schon öfter erwähnt. Es war halt einfach eine 2 Stunden lange Mando-Folge. Und mehr habe ich mir einfach auch nicht erwartet. Also ich bin eher überrascht, dass dem Film jetzt irgendwie angekreidet wird, er hätte keine Exposition oder man würde die Charakterentwicklung nicht vorantreiben oder das Worldbuilding oder was weiß ich was. ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe genau das erwartet, was ich gesehen habe, und das hat Spaß gemacht. Ich hatte, neben mir saßen zwei Kinder mit ihrem Papa, die haben gegluckst und sich gefreut. Auf der anderen Seite saßen ein paar Jugendliche, die haben sich vorab noch unterhalten, hey, kennst du Rebels, kennst du das und das, und waren total aufgeregt. Ich hatte einmal Tränen in den Augen, ich habe ein paar Mal gelacht, ich fand die Action gerade am Anfang super cool. War okay. Also ich kann eigentlich, man kann den Film bestimmt für bestimmte Dinge kritisieren. Wofür man ihn, glaube ich, nicht kritisieren kann, ist, dass er halt, ja, XXL Mandalorian ist irgendwie. Und ja, das war's. Also ich fand's nicht verkehrt.
Ja, ich kann euch beide verstehen in eurer Ansicht. Ich bin bei meiner Meinung mehr bei Tom. Also ich muss vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Ich war auch echt nervös vorm Film. Einfach, weil es ist ein Star-Wars-Film und da bin ich immer mega nervös. Da könnte kommen, was wollte, wäre das der Fall. Und ich habe einfach so gehofft, ey, lass es einfach einen coolen Film sein und Spaß haben. Und das hat sich bei mir so voll erfüllt. Also ich bin da reingegangen. Und dann kam, wie ihr schon gemeint habt, dieser Opener quasi bis zu den Credits. Der war einfach bombastisch geil. Also das fand ich wirklich so, das hat mich so richtig abgeholt. Das war richtig krasse Action. Der Soundtrack von Ludwig Göransson hat richtig reingehämmert. Ich hatte den Soundtrack auch noch richtig gut im Ohr, weil ich gerade erst 2 Tage, bevor der Film kam, mit meinem Rewatch durch war. Und ich konnte dann richtig raushören, wie in dem Soundtrack irgendwie so noch ein paar Nuancen mehr. Da war dann irgendwie im Hintergrund noch so ein leichter Chor und ein paar so echte Instrumente hat man irgendwie rausgehört und nicht nur diese Synthesizer-Klänge. Das war so eine perfekte Mischung aus Mando und irgendwie so ein bisschen mehr so filmisch. Vom Volumen her kam es mir vor. Und dann kam irgendwie einfach Grogu. Und jedes Mal, wenn der auf der Leinwand war, hatte ich einfach nur ein Grinsen auf dem Gesicht. Und mich hat der Film auch einfach sehr, sehr glücklich hinterlassen. So von allem, was ich an Emotionen bei Star Wars fühle. Es war irgendwie eine Botschaft dabei. Es war, wie ich schon erwähnt habe, coole Action und ein cooler Soundtrack. Ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwie mit Effekten oder irgendwas nicht zufrieden war. Also es sah alles deutlich hochwertiger nochmal aus, wie gerade so The Mandalorian, also die Serie, wenn sie irgendwie in einer Stadt waren, hat man wirklich das Gefühl gehabt, okay, die sind jetzt in einer Stadt und es ist nicht nur The Volume und 30 Leute, sondern ich hatte wirklich das Gefühl, die sind auf diesem Planeten in der Stadt und so. Deshalb war ich von dem Aspekt her voll abgeholt. Danach saß ich abends noch auf der Terrasse und habe dann so ein bisschen drüber nachgedacht und dann verstehe ich deinen Gedanken auch, Dennis. Ja, es ist ziemlich losgelöst. Ich bin weit davon weg. Also nicht, dass du das gesagt hättest jetzt, aber das habe ich schon gelesen. So Fillerfolge oder Sidequest oder irgendwas. Und da gehe ich halt gar nicht mit. Da ist für mich dann irgendwie doch zu viel passiert. Aber ich verstehe es im Sinne von, es ist jetzt nicht die Fortsetzung direkt von Staffel 3, dass wir irgendwie jetzt wissen, wie geht's weiter auf Mandalore und was auch immer, sondern es ist genau das, was irgendwie am Ende so angeteased wird. Din ist wieder Bounty Hunter, Grogu ist sein Azubi und die beiden gehen auf Jagd von Ex-Imperialen, so wie es angeteasert wurde im Ende der 3. Staffel. Und es ist, ich glaube, im Guten wie im Schlechten nicht mehr und nicht weniger, sondern irgendwie genau das. Und vermutlich, wenn es irgendwann eine 4. Staffel gibt, könnte man den Film weglassen und die 4. Staffel starten und wird wahrscheinlich nicht wirklich viel verpasst haben im Sinne von, ja, sie sind am Ende vom Film dann irgendwie doch auch wieder da, wo es angefangen hat. Aber ich finde dann, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen, doch, dass es den Charakteren eine Entwicklung in gewissem Sinne gegeben hat und auch das Worldbuilding vorangeschritten ist und wir einfach so ein bisschen gekriegt haben. Aber am Ende würde ich so als Fazit sagen, es ist The Mandalorian Staffel 1 am ehesten noch und das als XXL-Format mit mehr Budget im Kino. So.
Also ich würde da gerne auch was Tom auch, oder Tom sagte ja, hat es irgendwie auch gelesen, dass man im Film quasi Worldbuilding ab, oder dass man sagt, es würde kein Worldbuilding passieren oder nur wenig vielleicht. Und das finde ich gerade falsch. Also das habe ich schon auch gelebt und auch gesehen. Wir haben neue Welten kennengelernt, wir haben eine neue Unterwelt kennengelernt, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen. Wir haben neue Charaktere kennengelernt, wir haben aber auch alte Bekannte getroffen, die nochmal eine gewisse Tiefe bekommen haben, indem einfach so ein paar neue Sachen einfach passiert sind. Also das finde ich dem Film gegenüber unfair zu sagen, er würde kein Worldbuilding aufbauen, weil das tut er ganz sicher. Ja, also im klassischen Sinne des Charakterbuildings als auch wirklich der Welt des Universums. Und wie gesagt, das Einzige, was ich dem Film wirklich vorwerfe in meiner ganz persönlichen Kritik, und das ist auch etwas, da muss auch keiner mitgehen, um Gottes Willen. Also es ist halt wirklich so, das ist der Wunsch, den ich vielleicht an diesem Film hatte. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir vielleicht irgendwie nochmal ist das jetzt schon Spoiler, wenn wir da jetzt quasi einen Querverweis zu irgendwas ziehen, weil es nicht stattfindet? Ich weiß, also ich sag's jetzt mal so wenig wie möglich. Ich hätte gerne einen Bezug zu einer Serie gehabt, die in Zukunft weitergeführt wird. Und da einfach nur so, da hätte mir eine Szene gereicht, dann wäre total super gewesen. Dann wäre ich, glaube ich, vollkommen zufrieden gewesen. Und das ist halt nicht passiert. Ich glaube, das ist einfach das, was mich etwas gestört hat. Aber wir haben im Trailer ja auch zum Beispiel Charaktere wie Embo gesehen. Super cool, dass wir den wieder bekommen haben in irgendeiner Form. Ich mag auch wenn ich ihren Namen tatsächlicherweise irgendwie nicht mehr im Kopf habe, den Charakter von Sigourney Weaver.
Das, Colonel super, Ward hieß sie, glaube ich.
Es ist auf jeden Fall richtig, also ich mochte sie in dieser Rolle unglaublich sehr. Also schön, sie wiedergesehen zu haben. Und von daher sah, ja, also dieser Film macht vieles richtig, hat aber mit Sicherheit einfach ein paar Punkte, die man hätte, die ich vielleicht, wenn ich der Schreiberling dahinter gewesen wäre, vielleicht irgendwie anders gemacht hätte. Aber ich glaube, das ist ja normal. Ich glaube, jeder hat irgendwie vielleicht auch einen Wunsch, den er dann vielleicht nicht erfüllt bekommen hat. Oder vielleicht etwas, wo man sagt, warum ist denn das jetzt im Film mit drin? Ich habe zum Beispiel auch Leute gehört, die gesagt haben, wer ist denn Rotter? Ich sage, ja, das ist Jabbas Sohn. Aber warum ist der da drin? Ich sage, darum geht's ja gar nicht. Er ist halt, er wird halt als Charakter aufgebaut, weil wir ihn ja im Vorfeld in der Animationsserie ja auch nur in zwei Folgen, also ich glaube im Animationsfilm von Clone Wars, also in dem Vorfilm zur ersten Staffel und in irgendwie ein, zwei Folgen, glaube ich, ist er überhaupt ein Bestandteil. Und hier kriegt er halt plötzlich mal ein riesen Ding. Er wird plötzlich mal mehr. Und das, also im wahrsten Sinne des Wortes auch. Ich fand ihn cool. Aber gut, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf.
Ja, inhaltlich will ich da auch nicht drauf eingehen, aber ja, Rotter war verdammt cool und er hat richtig geile Szenen im Film, also.
Ja.
Also die Frage, die ich mir noch gestellt habe, Dennis, du hast es gerade angeschnitten mit den Serien, warum musste das als Film ins Kino? Also da hätte es für mich retrospektiv eigentlich mehr Sinn gemacht, man macht eine Mando Staffel 4 und bringt sowas wie Book of Boba Fett als Film. Ne? Also das kann ich tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum man die Serie nicht fortgeführt hat, sondern einen Kinofilm machen musste. Aber okay, vielleicht fehlt mir da irgendwie die Perspektive.
Das ja, zumal der Film ja auch ganz klassisch Serienkomponenten auch nutzt. Also wir haben Arcs, die hier klar, ganz klar voneinander sich auch abgrenzen. Also das hätte man sehr gut in eine Serie auch packen können. Dann hätte man vielleicht auch dem einen oder anderen Moment noch mal mehr Raum geben können, was halt natürlich einfach durch den Film nicht funktioniert. Aber ich muss gestehen, wäre das jetzt eine Serie gewesen auf 8 Folgen wieder irgendwie aufgeteilt. So viel mehr hätten sie gar nicht erzählen können. Sie hätten einfach nur so ein bisschen mehr Raum bieten können, um vielleicht Szenen länger auszuarbeiten, länger auszuerzählen. Und dann hätten wir wahrscheinlich wieder ein Problem gehabt, was wir auch bei Star Wars ganz, ganz oft schon gehört haben oder von Star Wars Zuschauern, die sagen, ah, das ist eine Filler-Episode oder ah, das ist zu viel Exposition, da ist zu viel, da wird zu viel erzählt oder man versucht zu viel zu erzählen. Das finde ich, ist ja im Film ganz gut gelungen, dass wir hier nicht zu viel Raum haben, aber auch nicht zu wenig bekommen haben. Aber es hätte auch unglaublich gut eine Serie oder eine vierte Staffel sein können. Also das hätte auch gut funktioniert. Vielleicht nur mit 3 Folgen oder 4 Folgen.
Hätte ja, also ich finde man, also diese Struktur von dem Film, das hat Daniel ja gerade schon gesagt, das erinnert schon sehr an Staffel 1 ein bisschen. Ne? Du kriegst halt den Quest, dann läufst du von da nach da und dann wieder zurück und nochmal weiter. Irgendwie, aber immer diese, weißt du, jetzt hat der Film keine Exposition, dann ist es schlecht. Hätte er die gehabt, dann ist es wahrscheinlich auch wieder zu wenig. Also irgendwie,
Ja, es
wie
ist
machst
halt,
es recht und wie machst du es nicht recht? Also im Endeffekt.
Eben, und ja. das ist ja das größte Problem, was wir halt schon immer bei Star Wars oder bei Filmen und Serien im Allgemeinen haben. Sobald du irgendwie eine Fanbase aufbaust, gibt es halt Leute, die wünschen sich was, gibt andere Leute, die haben vielleicht andere Wünsche und man wird es nie allen recht machen. Und deshalb denke ich auch, ist meine Meinung mit meiner 6,5 oder 7 von 10 auch einfach nur mal lose in den Raum geworfen. Wie gesagt, es ist ja nichts, woran man sich irgendwie orientieren muss oder halten muss. Das sollte jeder bitte sich einfach sein eigenes Bild machen. Und auch wenn da draußen Leute sagen, es ist schlecht, dann ist das eure Meinung. Die könnt ihr natürlich haben, wenn ihr sie anständig vertretet, wenn ihr sie nicht einfach in die Welt posaunt und alle anderen irgendwie als böse bezeichnet, die nicht eurer Meinung sind, dann ist das ja fein, wenn ihr sagt, hey, der Film hat mir nicht gefallen, da wird euch keiner von uns irgendwie einen Vorwurf machen. Ich denke, sollte man sich immer irgendwie im Klaren darüber sein.
Also ich würde da vielleicht sogar mitgehen. Ich habe mir jetzt keine Gedanken gemacht, wie hoch die Skala da wäre, ja. Aber dass das keine 10 ist, ist, glaube ich, jedem klar. Ne? Also,
ja.
So, also von dem her finde ich 6,5, 7 auch nichts, wofür man sich irgendwie rechtfertigen müsste.
Ja, ich denke halt einfach, es ist vertretbar, wenn das nicht als der beste Star Wars-Film aller Zeiten irgendwie in die Bücher eingeht. Aber ich denke einfach, jeder, der The Mandalorian, vor allem die ersten 2 Staffeln, geguckt hat und geil gefunden hat, der wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Zeit damit haben. Wer halt reingeht und erwartet, dass wir jetzt hier eine galaxisumfassende Story wie in der Skywalker-Saga oder vielleicht so einen epischen Film wie Rogue One bekommen, der irgendwie Anknüpfungspunkte an die Saga hat. Nee, das ist es nicht. Es fühlt sich halt einfach an wie ein XXL-Abenteuer von Mando und Grogu mit ja größerer Action, vielleicht noch ein bisschen mehr Action und mehr Budget vor allem. Also man sieht schon in vielen Stellen, dass sie mehr Geld hatten, wie die Serie, ich glaube irgendwie 160 Millionen rum oder sowas hat der Film, glaube ich, gekostet. Und so eine Mando-Staffel kostet, glaube ich, so 150 rum für 8 Folgen normal. Aber nochmal so im Verhältnis, ich glaube, die ganzen Filme, also so die Sequel-Trilogie, Rogue One und so, hat in dem Bereich 250 bis 300 Millionen pro Film gespielt und irgendwie Andor Staffel 2 ja auch irgendwie 250 Millionen oder sowas pro Staffel. Also.
Aber man muss doch fairerweise sagen, Mandalorian, so schön es ist, wir haben noch nie in Mando die ganz große Bühne gehabt. Das waren immer alles nur Nebenkriegsschauplätze. Ja, man hat mal hier einen Einblick über die Erste Ordnung gehabt, man hat mal irgendwie auf Mandalore und irgendwie mal das und irgendwie mal das. Okay, Luke taucht einmal auf, aber wenn man es genau nimmt, ist das alles nicht die große, übergreifende, treibende Handlung, die das Schicksal der Galaxis entscheidet. Das findet ja zu dem Zeitpunkt ja auch gar nicht statt. Ne? Also,
genau, das wollte ich gerade sagen, weil es ist ja, das Imperium ist nicht mehr, die First Order ist noch nicht. Und es ist ja im Grunde alles abgeschlossen und hat noch nicht, mit Episode 7, ja, das hat alles noch nicht begonnen. Das ist ja quasi dieser leere Raum, in dem man sich gerade so ein bisschen befindet, wo man halt Geschichten erzählen kann, ja, definitiv. Also, dass das jetzt keine Skywalker-Saga ist, selbst wenn wir wissen, dass Luke irgendwo in der Galaxis unterwegs ist. Und das ist ja das Schöne, und das muss ich dem Film zugestehen, dass der Film das von Anfang an klar macht, dass das kein Episodenfilm ist, alleine mit dem Intro oder mit dem Opening, ganz am Anfang, dass wir halt nicht, was wir, das haben wir auch bei Rogue One nicht gehabt, das haben wir auch bei Solo nicht gehabt, dass wir nicht diesen dieses Opening haben mit Star Wars und dann kommt der Crawl und so, sondern dass wir hier wirklich davon, dass wir hier wirklich einfach nur Text an die Wand geworfen bekommen. Und das muss ich sagen, dass das, also wer ab diesem Zeitpunkt noch denkt, das ist ein klassischer Star Wars Film, der hat sich dann halt leider geirrt, weil es dann kein klassischer Star Wars Film ist. Just in dem Moment merkt man es dann.
Ja, das stimmt. Ich fand ihn vom Level her, was mir jetzt im Nachhinein so ins Sinn gekommen ist, er hat irgendwie, ohne dass er Handlungsparallelen hat, aber so von der Art mit Verbrechern, eher abseits von der ganz großen Bühne, hat er schon auch viele Gemeinsamkeiten mit Solo, A Star Wars Story, der halt auch so eine Story am Rande erzählt, der, wo man doch irgendwie bekannte Orte mal wieder sieht oder auch Orte, die man nur vorher aus Büchern oder aus Serien, was auch immer, gesehen hat, und dann werden die da aufgegriffen. So, ja, schmälert ja aber dann den Spaß nicht, wenn es halt irgendwie so ein Abenteuer ist, was einfach mal in der Unterwelt oder mit Bezügen zur Unterwelt da spielt.
Ja, und es ist ja auch, das, ich muss ja auch sagen, dieses Storytelling, Mando sagt ja auch relativ, also auch zum, du hast es ja schon gesagt, Ende von Staffel 3, Mando ist quasi wieder in seinem Ursprungsplot. Er nimmt wieder Aufträge an, er ist wieder Bounty Hunter beziehungsweise Auftragstyp, ja, der Jobs erledigt. Und das ist ja auch genau das. Also was soll man dann auch in diesem Moment auch anders mit ihm machen? Also es ist ja nur logisch, dass man sagt, guck mal, hier hast du jetzt Quest 1 und darauf baut sich dann quasi ein größerer Questplot auf und plötzlich bist du dann halt, keine Ahnung, ganz woanders und hast irgendwie noch 5 andere Aufträge gleichzeitig zu erfüllen, ohne dass du es eigentlich weißt. Also das, finde ich, ist gut gelungen. Ne? Das hat der Film schon auch ganz klar gemacht und von daher ist das auch nichts, wo ich jetzt persönlich sage, da war ich nicht glücklich mit, weil just in dem Moment, wo die erste Quest, beziehungsweise nach diesem Intro-Part, jetzt war ja von uns keiner in Berlin gewesen, aber ich glaube, wahrscheinlich ging es nur bis zum Intro wahrscheinlich, also diese erste Szene.
20 Minuten hieß es, glaube ich, in Berlin. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, wie lang es bis zu dem Intro war, aber das würde schon irgendwie Sinn machen, wenn es bis dahin...
Passen, gell?
Ja, Tom und ich haben auf der Celebration in Japan einen kleinen Ausschnitt von
der Intro-Sequenz gesehen. Das muss doch jedes Mal erzählt werden auch.
da wird ja im Trailer angedeutet, dass AT-ATs vorkommen. Und so einen coolen Ausschnitt aus dieser Sequenz haben wir vorab schon gesehen. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, ob das irgendwie genauso war, ob das irgendwie teilweise unfertig war oder nicht. Ich weiß nur, ich fand es damals ultra geil und hab gedacht, boah, das will ich in komplett sehen. Und ich glaube auch, dass dieser kleine Ausschnitt also für mein Empfinden ein Part war von ein Teil der geilsten Actionsequenz im Film, gerade für mich, weil einfach so AT-ATs nochmal auf der Leinwand zu sehen, das war schon richtig geil.
Das war apropos, auch genial, ja.
Apropos Worldbuilding, mal abgesehen, dass das keine normalen AT-ATs waren, wenn ich mich jetzt da nicht verguckt habe. Fandet ihr das auch
cool? Die aus Rebels oder so waren das? Oder kann das sein?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall nicht die aus Episode 5, glaube ich, oder? Täusche ich mich jetzt?
Ja, die aus Rebels, die haben so wie so eine Halskrause nochmal dort. Die heißen, ich weiß nicht, ob sie genau anders heißen, oder aber ich meine, das könnten die gewesen sein. Ich müsste nochmal bei einer erneuten Sichtung drauf schauen. Aber Tom, du wolltest noch was sagen.
Wie dem auch sei. Auf jeden Fall. Die hatten ja, ich habe mich am Anfang gefragt, was sind das für Stormtrooper? Und irgendwann sieht man dann, wie jemand diesen Snowtrooper-Latz so an seinen Helm dran macht. Mhm. Also, das hat mich irgendwie voll geflasht. Fand ich cool einfach. Also, da hat man schon ein bisschen was gesehen, irgendwie, was man vorher halt noch nicht kannte. Ne? Ja.
Können wir gern vielleicht auch noch später im Spoiler-Part irgendwie drauf eingehen. Habt ihr noch akute...
Also by the way, es ist ein AT-ATP, also es ist ein Prototype. Das, den haben wir tatsächlich auch schon in Rebels haben wir den auch schon gesehen.
Ist, okay.
Dann dachte ich, ich glaube sogar, wir haben vielleicht da schon mal drüber geredet. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber.
Ich meine, wir hätten auch, also ich, zumindest Tom und ich haben in der Mando Grogu Trailer-Analyse schon drüber gesprochen gehabt. Und ich meine, wir hätten zum späteren Zeitpunkt auch nochmal irgendwie, wenn es nur unter 4, 6, 8 Augen waren. Ich weiß auch nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall haben wir schon drüber gesprochen. Ich meine auch.
Ja. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen, brennt euch gerade noch was auf der Zunge so allgemein zum Film? Also was jetzt nicht irgendwie inhaltlich, sondern einfach müsste noch irgendwas loswerden?
Also ja, Dennis, bitte.
Ich möchte nur noch mal ganz kurz eine Lanze brechen für den Soundtrack. Also der war für mich ja 12 von 10. Also der war, das war wieder so on point und also was hier wieder rausgekloppt worden ist. Und ich kann auch jedem empfehlen, wenn ihr den Film schaut, hört euch die Musik im Abspann an. Das ist nochmal, also da, ich glaube, dass ich habe mich damit am besten immer unterhalten gefühlt. Also war wirklich großes Kino. Also durch den gesamten Film weg. Und ich habe gerade, ich weiß auch, ich habe gerade letztens, als ich Video, wenn ich über Videospiele spreche, habe ich über Resident, ich habe Resident Evil 9 gespielt. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, da ist mir nichts im Kopf geblieben musikalisch. Und natürlich ist das Mando Thema ist natürlich allgegenwärtig. Aber ich habe hier so viele andere Themes noch, auch die mir heute noch im Kopf geblieben sind, wo ich gesagt habe, ach ja, geil, das, ja, schön. Also da muss ich sagen, da hat Star Wars hier wieder abgeliefert, beziehungsweise der, wie heißt der, Ludwig Göransson. Also großartig, dass sie ihn wieder an Bord geholt haben oder dass er auch wieder zurückgekommen ist, nachdem er in Staffel 3 nicht dabei war oder nur quasi adaptiert wurde. Es ist schön, dass er hier wieder handwerklich dabei gewesen ist. Passt einfach gut. So, Entschuldigung, Tom.
Alles gut. Ja, Soundtrack. Ich fand dieses Theme von dem Film, weiß ich nicht, war das überhaupt, fand ich stellenweise ein bisschen befremdlich. Da bin ich mir aktuell noch nicht sicher, ob ich das gut oder nicht so gut finde. Aber was mich sehr gewundert hat, ist, dass der Soundtrack auf einmal nochmal so divers wird in den Credits. Also wo war denn das dem Film über? Naja, gut.
Das ist aber genau das, was ich sage jetzt. Dieser Diverse, das war einfach so geil. Habe ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, auf jeden Fall, was ich auch noch öfter gelesen habe, dass man irgendwie übers Color Grading oder der Film würde so blass aussehen oder irgendwie sowas. Wäre mir jetzt auch nicht aufgefallen. Ich frage mich halt immer, wer beurteilt das denn auf so einem Niveau? Wisst ihr, was ich meine? Also es gibt halt Sachen, die sehen normale Menschen, glaube ich, nicht. Und wenn du halt da so ein Auge für Filme hast oder Kritiker bist oder keine Ahnung, auf der Filmhochschule warst, dann mag dir das alles auffallen und objektiv beurteilt im Kontext zu allen großen Meisterwerken der Geschichte, mag das dann nicht so cool sein. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, als Otto-Normalverbraucher stört einen sowas gar nicht groß.
Ich fand, es sah halt aus, wie die Serie aussieht, also mehr oder weniger.
Ja, also, aber es sieht ja nicht schlecht aus.
Genau, das meine ich jetzt auch. Also es gab ein paar richtig schöne Shots, auch irgendwie so in Sonnenuntergangslicht getauchte Szenen, die wir hatten Pflanzen und Flora und Fauna, grüne Wälder, die auch in sattem Grün waren. Also ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass der Film mir irgendwie blass vorkam.
Ich sehe das genauso. Also ich habe da jetzt auch keine Blässe gesehen. Also farblich fand ich den schon sehr, sehr gut. Was ich glaube, oder was vielleicht Leute so gesehen haben, also wenn du den in 3D guckst, hast du ja eh schon mal so einen leichten Film, ja, also 3D ist ja nicht gestochen scharf. Und das sind wir ja gewohnt aus Disney Plus. Also dass es schon sehr, sehr knackig ist. Und ich denke, das könnte ein Punkt sein, dass man halt einfach die Sehgewohnheiten aus Mando Staffel 1, 2 und 3 hier sich auch erhofft hat und dann vielleicht, ich meine, ich habe es jetzt nicht im, du hast es nicht im 3D gesehen, Daniel, sagst du, war das Bild denn gestochen scharf? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also,
weil im 3D war es halt nicht.
Ich hatte wenn dann nur so ein bisschen, aber das Gefühl kenne ich. wenn so Nachtszenen oder sowas gezeigt werden. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, was für ein Beamer das war im Kino, aber ich nehme an, das war ein Xenon-Projektor, was halt so Standard eigentlich ist, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in ein Dolby-Cinema gehst oder in IMAX oder so. Und ich habe daheim zum Beispiel Tom auch, weiß nicht, wie ob du ein OLED hast, Dennis. Beim OLED ist halt krass, wenn du da Nachtszenen guckst, da ist halt schwarz, ist halt tief, tief, tief schwarz. Und du hast halt im Kino bei so einer Nachtszene trotzdem immer noch ähnlich, wie wenn du einen ganz normalen LCD-Bildschirm oder sowas hast, immer so eine leichte Beleuchtung. Und dann sind halt Dinge oftmals, gerade in dunkleren Szenen, nicht ganz so knackig von der Farbe her, wie wenn man es vielleicht daheim auf dem Fernseher, wie du sagst, Disney Plus oder sowas kennt. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber ich denke mir halt dann, wer auf sowas Wert legt, der hat ja auch die Möglichkeit, dann irgendwie Premium-Kinos zu gehen. Da zahlst du halt dann noch ein bisschen mehr. Und es ist ja jetzt kein Abbruch. Das ist halt dann, es ist ja nicht schlecht, es ist halt nur anders vielleicht. Aber könnte natürlich gut sein, dass das auch bei manchen so ankam. Ich weiß es nicht.
Das ist halt Meckern auf hohem Niveau. Also da, ganz ehrlich, wenn man sich da hinstellt und das bemeckert, finde ich schon sehr, sehr traurig, weil dann hat man die Quintessenz halt einfach nicht verstanden. Und das ist, also ich meine natürlich, wenn das jetzt ein Film wäre oder sagen wir es mal anders, wenn der von der Bildsprache oder von der Bildqualität gänzlich anders wäre wie jeder andere Star Wars vor ihm, dann würde ich das verstehen. Aber hier hast du Star Wars ja gesehen. Also du hast es ja anhand der Grafiken, der Bildsprache hast du ja gesehen, dass hier Star Wars ganz klar das Thema ist und nicht irgendwie was Wildfremdes. Aber ich glaube, ja, das ist halt Meckern auf einer Niveauebene. Da können wir, glaube ich, nicht mitreden, weil wir dann doch zu sehr auch positiv denken in vielen Belangen und vielleicht das auch gar nicht so wahrnehmen, ja, weil wir nicht mehr Geld ausgegeben haben für irgendwelche tollen Kinos oder eingeladen worden sind zu irgendwelchen Premium-Events. Ich schaue auf dich, Disney, melde dich bei uns, wir wollen das auch mal machen.
Wenn dann auch direkt zur Premiere nach L.A., also wenn schon,
ja,
dann
richtig. Mindestens.
Ich würde schon gerne neben Pedro Pascal dann sitzen, also dass sich's auch lohnt.
Ja, das ist auch mindestens. Ich meine, ihr seht euch ja auch ähnlich. Ja? Also ich meine, ihr seid ja quasi wie Zwillinge. Also, nee. Aber bevor wir jetzt wirklich in den Spoiler-Part gehen, vielleicht lasst uns noch mal ganz kurz, weil das brennt mir auch so ein bisschen da würde ich gerne eure Meinung hören, das CGI im Film. Also es ist ja stellenweise starkes CGI vertreten, also gerade wenn wir jetzt mal von Rotter noch sprechen, der ist ja ein reines CGI-Gebilde, aber hier muss ich sagen, es ist das erste Mal, dass ich wirklich nichts habe, wo ich sage, boah, es hat mich gestört. Also ich fand das alles sehr gut ineinander verwoben. Ich fand die Immersion, die man rübergebracht oder rüberbringen wollte, die fand ich war da. Ich glaube, das Einzige, was mich tatsächlich gestört hat, wenn ich dann doch drüber nachdenke, die Ancelana, ich finde die ja total süß, aber die sahen halt immer so aus, als würden sie halt irgendwie, also bei Krogu bin ich es ja gewohnt, dass der so ein bisschen so über den Boden springt, aber bei dem sieht man die Beine ja nicht. Bei den Ancelanern siehst du aber die Beine, und wenn die sich halt nicht so mitbewegen, dann wirkt das manchmal so ein bisschen befremdlich, aber vielleicht bewegen die sich auch einfach so. Wir kennen die Spezies ja noch nicht so lange. Ja. Vielleicht sind es einfach so Leute, die sich nicht so, aber die waren ja auch irgendwie cool.
Also ja, das wollte ich loswerden. Ich muss auch sagen, ich könnte jetzt auch nichts rausdeuten, was ich irgendwie an Kreaturen oder irgendwie an Effekten schlecht fand. Ich fand eigentlich auch, dass es nach meinem Empfinden durchgehend sich sehr gut, also es war eine sehr gute Komposition, gerade so Grogu und die Ancelana als Puppen mit zum Beispiel Rotter oder Sepp im Bild. Ich hatte jetzt nie irgendeinen störenden Faktor, dass ich jetzt gedacht habe, wie jetzt zum Beispiel beim Jabba in The New Hope, der da nachträglich reinplatziert wurde und der halt so ganz anders aussieht wie der Rest vom Bild. Ich meine, das ist der Vergleich hinkt, das ist mir schon bewusst, aber ich meine, auch gerade so bei aktuellen Marvel-Filmen oder so hast du ja doch immer mal irgendwie ein paar Effekte, die jetzt nicht ganz so geil aussehen oder sowas, und das hatte ich wirklich in dem Film eigentlich durchgehend gar nicht.
Wenn Tony Stark in Endgame seine Suit anzieht, sorry, das ist für mich immer noch die schlechteste, die wohl schlechteste Endgame, animiert ist.
Ich liebe Endgame, aber ich gehe voll mit, ja.
Ey, also wenn er da sich die Maske über sein Gesicht und du hast so, ah, na komm, anderes Thema. Sorry. Okay. Tom, hast du noch irgendwas?
Nee, also mich haben die ganzen Kreaturen nicht gestört. Ich glaube, die ganzen Monster, naja, wir gehen eh gleich in Spoiler-Part über, oder?
Gleich einen kleinen Ausflug machen wir noch zu anderen Stimmen. Wir haben nämlich auf dem Discord einen Aufruf gestartet, falls jemand auch schon im Kino war, irgendwie direkt mittwochs oder donnerstags, vormittags, mittags, kann man uns gerne eine Sprachnachricht schicken. Wir haben auch zwei Textnachrichten geschickt bekommen. Die würde ich als erstes mal kurz vorlesen. Also einfach von Hörern, Hörerinnen unseres Podcasts, die auch auf unserem Discord sind. Und die können auch mal hier ihre Meinung kundtun. Und zwar
sich diesen Mist eigentlich an?
Wir haben einmal eine Nachricht bekommen von der Stefanie. Ich hoffe, ich kann es jetzt einfach mal so komplett vorlesen. Sie hat mir nichts anderes geschrieben, außer diese Nachricht. Und sie schrieb, Sprachnachricht bekommst du nicht. Ich finde nämlich meine Stimme sehr grausig bei Aufnahmen. Uns hat der Film sehr gut gefallen und mein 12-jähriger Sohn, in Anführungsstrichen, geiler Scheiß.
Ja, ich glaube, genau das ist die Zielgruppe auch gewesen. Ja. Das ist eine absolute Zielgruppe. Kinder und Jugendliche so zwischen 8 und 15 ist, glaube ich, da triffst du einen Punkt. Und deshalb, also das finde ich, passt perfekt.
Ich kann da muss dazu ich dir widersprechen. Ich glaube, die Zielgruppe ist 8- bis 15-Jährige mit ihren Vätern.
Okay, okay.
Und Müttern. Ja,
und Müttern.
Und Mamas vielleicht, ja, natürlich.
Ganz sicher sogar, ja.
Ja, ich werde da auch ich werde nicht bis zum Wochenende einen 12-jährigen Sohn haben, aber ich gehe am Samstag mit einem meiner besten Freunde nochmal ins Kino. Mit dem habe ich normalerweise immer alle Star Wars Filme seit den Prequels eigentlich, waren wir immer zusammen im Kino, und der ist leider beruflich bedingt vor ein paar Jahren weggezogen. Und der ist aber hier in der Gegend, weil am Samstag seine Schwester Geburtstag hat, und mit seinem Sohn gehe ich am Samstag nochmal. Und das ist der erste Kinofilm, den sein Sohn, also es ist Star Wars Kinofilm, den sein Sohn überhaupt gucken kann. Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wie da das Fazit ausfallen wird. Und da freue ich mich einfach aufgrund des Erlebnisses schon echt sehr.
Guck mal, das ist doch der Wille der Macht, dass die Schwester jetzt Geburtstag hat und dass ihr dann zusammen nochmal Film gucken könnt. Geil. Ja.
Dann haben wir noch eine weitere Nachricht von der Lexa. Ich habe den Film einfach geliebt. Star Wars auf der großen Leinwand. Ein Action-Abenteuer, das einen wunderbar unterhält und super in das Franchise passt. Die Chemie zwischen Mando und Grogu ist einfach wundervoll und der Soundtrack ist eine 11 von 10. Nur eine 11 von 10.
Nur eine 11 von 10.
Du hast 12 von 10 gegeben.
Lena, da müssen wir drüber sprechen. Das geht so nicht. Ja. Nee, aber sie hat ja auch recht. Also ich meine, gerade die Chemie zwischen Mando und Grogu, selbst wenn Grogu anfangs oder ich sag mal, wenig zu tun hat irgendwie, ist er trotzdem halt da. Und das ist schon etwas, das lebt ja die Serie von Anfang an. Also, dass Mando und Grogu dieses Miteinander haben, von daher perfekt, ja. Also hat sie ja recht, definitiv.
Ja, dann haben wir noch Sprachnachrichten gekriegt. Ich würde einfach mal der Reihe nach die Sprachnachrichten einfach am Stück abspielen. Und zwar haben wir von Saul, Alex, Olli, Salva und Andy jeweils eine Sprachnachricht bekommen. Und genau in der Reihenfolge würde ich die einfach mal abspielen.
So, ich komme gerade aus dem Kino und es war ein ziemlich cooles Erlebnis. Und ich dachte, ich schicke einfach mal eine Sprachnachricht, wie das so war. Also ja, Stimmung im Kino war ziemlich cool. Die Leute haben viel gelacht. Und ich fand den Film auch sehr, sehr, sehr gut. Hab mich sehr gut unterhalten gefühlt, direkt in den ersten 5 Minuten Star Wars Feeling gehabt. Und auch den Soundtrack fand ich sehr, sehr, sehr cool. Ich habe auf Deutsch in 2D geguckt und habe daran auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt.
Richtig so. Sehr gut, Saul.
Hallihallo, ich bin gerade auf den letzten Metern nach Hause vom Kino und dachte mir, ich mache euch direkt die Sprachnachricht, nach der ihr gefragt habt. Mir hat der Film richtig, richtig gut gefallen. Ich hatte 2 Stunden echt super Spaß. Ich habe es auf dem Discord schon mal kurz angerissen. Ich fand, es war ein wunderbares Star-Wars-Abenteuer, nicht mehr und nicht weniger. definitiv deutlich orientiert an den Episoden oder Staffeln 1 und 2 von Mando. Und ich finde, das ist auch richtig gut. Wir haben Mando und Grogu begleitet und nicht das große Ganze in der Republik und der Galaxis. Und ich glaube, das hat den Film im Vergleich zu Staffel 3 definitiv gut getan. Und hat mich, wie gesagt, sehr unterhalten. Starke Action-Szenen, hat super Spaß gemacht. Aber auch ein paar ruhige Momente, die mir, ich will nicht sagen, fast besser gefallen haben, aber die auch mich sehr, sehr bewegt haben, ohne zu spoilern. Und ja, ich freue mich jetzt schon drauf, den Film nochmal zu sehen. Bin gespannt, was ihr alles dazu sagt und freue mich drauf, noch lange über den Film zu diskutieren. Viele Grüße, ciao.
Hallo der zusammen. Hier ist Olli, besser bekannt als Red Vision. Hier meine ersten Eindrücke von Mandalorian und Grogu. Ich hatte den in 2D in Dolby Vision und Atmos auf Deutsch angeschaut. Und im Großen und Ganzen kann ich erstmal sagen, es war ein actionreicher Film, der sehr unterhaltet. Und als Star Wars Fan kam ich auf die vollen Kosten Mando und Grogu Power. Leider muss ich trotzdem sagen, dass die Story etwas zu vorhersehbar war und mir leider dieser kleine What the F-Moment gefehlt hat. Aber das kommt wahrscheinlich auch dadurch, dass ich durch Trailer schon einiges davor kennengelernt hatte, das im Film auftaucht. Das wäre vielleicht dann doch besser gewesen, die Trailer nicht vorher anzuschauen. Dadurch hätte ich auch lieber den Film nicht als Film, sondern als Staffel 4 besser gefunden, damit die Handlung etwas mehr Zeit hat. Aber im Grunde genommen hatte ich trotzdem einen schönen Star Wars Filmabend und ich werde mir den Film auf jeden Fall nochmal im Kino anschauen, wenn ich es noch schaffe. Und am besten fand ich die Anfangsszene, weil die so mit Action geladen und Nostalgie verbunden war. Und genau. Ich wünsche euch allen, die noch nicht den Film gesehen haben, viel Spaß und möge die Macht mit euch sein. Immer.
Immer, immer.
Müssen wir es auch sagen, immer, immer.
Hallo zusammen, hier ist der Salver. Wir waren gestern Abend um 20.15 Uhr in der 3D-Vorstellung auf Deutsch. Wir waren im Wuppertals größten Kinosaal. Der war halb gefüllt, würde ich sagen, halb bis drei Viertel gefüllt. Insgesamt hat mir persönlich der Film sehr gut gefallen. Ich habe keine größere inhaltliche Rahmenhandlung erwartet. Von daher bin ich auch nicht wirklich enttäuscht worden. Ich hatte eine Sidequest erwartet, die für sich alleine stehen kann. Und genau das ist am Ende passiert. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, habe mehr das ein oder andere Mal laut gelacht. Meine große Überraschung war Rotter, den fand ich besonders gut gelungen, weil ich nicht erwartet hatte, dass er ein wenig tiefgründiger ist. Ja, ein wenig enttäuscht bin ich über die nicht vorhandene Anbindung an Mando Staffel 3 oder das, was jetzt in Zukunft kommt, Ashoka Staffel 2. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, aber im Großen und Ganzen habe ich das bekommen, was ich erwartet habe. Gut gemachtes Popcorn-Kino mit guter Laune, guten Effekten und viel Spaß und Action.
Danke, Salva, deiner Meinung.
Ja, hallo lieber Air to the Empire Podcast. Vielen Dank, dass ich meinen Senf auch dazugeben darf. Also ich komme gerade relativ frisch aus dem Kino. Mit meiner 16-jährigen Tochter war ich dort und wir waren das erste Mal zusammen in einem neuen Star Wars Kinofilm. Und alleine das hat mich schon sehr glücklich gemacht. Ja, zur Feier des Tages habe ich dann auch den Disney-Konzern noch sehr glücklich gemacht, indem ich für 50 Euro einen Grogu Popcornbecher für einen materiellen Gegenwert von nicht mal einem Euro erworben habe. Aber immerhin habe ich jetzt einen neuen Papierkorb für mein Arbeitszimmer. Ja, zum Film als solches. Also der Film hat im Endeffekt meine Erwartungen genau erfüllt. Das war jetzt sicherlich kein cineastisches Meisterwerk, aber eben einfach sehr solide. Die Action war cool, das Worldbuilding war sehr, sehr schön. Ja, und die Musik von Ludwig Göransson war allererste Sahne. Was mir nicht so gut gefallen hat, war die Erzählstruktur des Films. Die war für mein Empfinden zu episodenhaft und die Spannungsschraube wurde dadurch einfach nicht so angezogen, wie es mir gewünscht hätte. Für mich als Star Wars-Fan war aber einfach extrem viel dabei, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube jetzt nicht, dass man viele außenstehende Menschen so für Star Wars begeistern kann, aber das stört mich persönlich jetzt nicht. Ja, soweit von mir. Viele Grüße aus Duisburg.
Ja, das war's mit den Stimmen zum Film aus unserem Discord. Jetzt weiß ich auch wieder, woher ich das mit dem Papierkorb hatte. Genau. Und das war die einzige Nachricht, die ich mir tatsächlich angehört habe, weil die war in irgendeinem komischen Format, was ich nicht hier in unserer Aufnahmesoftware uploaden konnte. Und dann habe ich das vorhin kurz einmal abgespielt und habe einen Mitschnitt davon aufgezeichnet. Aber das war während meiner Mittagspause. Hab schon wieder vergessen, dass ich sie mir angehört habe, aber da hatte ich die Info.
Aber es ist hat mir total die Nachricht spannend.
Tatsächlich auch zukommen lassen. Deswegen wusste ich das auch. Ja, okay. Hat dann gleich noch geschrieben, hey, ich habe es euch aus Versehen beiden geschickt, ihr müsst es nicht doppelt abspielen.
Gut zu wissen.
Aber es ist doch eigentlich total spannend, dass die Meinung trotzdem sehr, sehr gleich ist bei auf allen Ebenen. Also, dass wir das, was wir jetzt auch schon besprochen haben in der letzten Stunde, auch sehr ähnlich ist mit dem Seherlebnis von anderen. Also, das von daher scheint der Film ja doch genau das erreicht zu haben, was er vielleicht sogar wollte. Und wie gesagt, ich bin auf Salvas Seite auch, diese Anbindung zu Ahsoka hat mir halt auch gefehlt, aber ich glaube, da kommen wir jetzt vielleicht einfach nochmal kurz mit dem wichtigen Sound nochmal zu, Daniel, oder?
Ja, genau. Nochmal danke an alle Einsendungen hier. Das ist immer schön, sowas auch zu hören. Könnten wir vielleicht in Zukunft auch mal weiter fortführen. Das ist tatsächlich eine Idee, die kam irgendwie uns am Samstagabend, als wir in einem Brauhaus in Köln saßen und über Star Wars geredet haben, kam so die spontane Idee, man könnte doch vielleicht ein paar Stimmen einbauen in unserer kommenden Folge. Und ja, fand ich ganz cool. Und falls ihr habt es vorhin auch schon mal angesprochen, hier, falls ihr da draußen Bock habt, mit Gleichgesinnten über Star Wars in einem zivilisierten Ton zu diskutieren, unser Discord ist der Platz dafür. Alle Infos dazu gibt's in den Shownotes und wir freuen uns über alle Star Wars Fans, die uns da besuchen und Bock haben, mit uns und anderen ein bisschen zu diskutieren. Und
Stopp, bevor es weitergeht. Ich möchte noch eine Sache sagen. Also wir kannten die Nachrichten wirklich nicht. Also es ist jetzt nicht gestellt oder irgendwie geskriptet. Ich finde es auch total faszinierend, dass da so viel ähnliche Meinungen vorgeherrscht haben jetzt. Also ihr seid die Besten.
Ja, entweder wir haben abgefärbt oder wir haben lauter Gleichgesinnte um uns geschart.
Ja, ich sag mal, das ist ja das Gros, was wir auch irgendwie immer haben wollen, dass es ja auch schön miteinander ist, angenehm und eine gute Atmosphäre. Und das merkt man dann jetzt halt hier auch. Und selbst, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die sich vielleicht nicht getraut haben, was einzuschicken, weil sie gesagt haben, ich möchte meine Stimme nicht im Podcast hören. Aber auch ihr seid immer herzlich willkommen. Also wenn ihr eine Meinung habt, dann lasst sie uns gerne zukommen. Und wir werden auch sicher nochmal über den Film sprechen, auch gerade wenn dann auch Nico den Film geschaut hat. Und vielleicht habt ihr dann einfach, ich sag mal, die Muße, uns dann doch nochmal eure Gedanken nachträglich zu schicken. Vielleicht auch, wenn ihr es das zweite Mal gesehen habt. Es kann ja auch sein, dass ihr dann vielleicht eine andere Meinung zum Film habt.
Ja. Und genau, wer den Film noch nicht gesehen hat und immer noch hier mit dabei ist, dem lege ich jetzt nahe oder allen lege ich jetzt hier nahe. Schaltet bitte ab und hört lieber später weiter. Lasst euch den Film
nicht spoilern. Ich lege allen nahe, bitte abzuschalten. Ja. Daniel, das kannst du jetzt so nicht bringen. Also bitte
allen, die noch nicht im Kino waren. Und deshalb kommt jetzt hier ein fetter Spoiler-Alarm. Oh mein Gott. Luke Skywalker ist der Sohn von Darth Vader.
Oh, ey, so viel Spoiler wollte ich jetzt aber auch nicht. Daniel, Mann.
Habe ich das erzählt, dass irgendeine Erzieherin meinem Sohn das gespoilert hat?
Was? Und jetzt habt ihr den Kindergarten gewechselt. Okay.
Was für ein Kindergarten?
Warte mal, aber warum erzählt die das? Was soll das? Warum macht man sowas? Boah, also ich hoffe, das gab Ärger. Ich hoffe, da kam der Papa und hat gesagt, hier, Frau Müller-Meyer-Schmidt, so geht das nicht.
Dienstaufsichtsbeschwerde.
Genau. Ja, und jetzt reden wir über Spoiler, ja. Bisschen mehr inhaltlich oder was?
Feuerfrei, jetzt kann über alles.
Oder was muss das sein? Kein Bock mehr.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wo könnte man jetzt wirklich spoilern und wo nicht? Oder also, beziehungsweise wo ist
also das Spoiler? Lass uns doch mal bei den Momenten anfangen, die ihr schön fandet. Also ich habe da nämlich zwei speziell, die ich richtig herzerwärmend und super cool finde, für den ich den Film auch sehr mag. Aber
ja, fang los. Doch mal an.
Ich soll anfangen. Nee,
mach du doch.
Dann also der erste Moment, den ich richtig cool fand, weil ich das halt auch selber schon bei meinen Kindern erlebt habe. Mando kriegt die neue Razor Crest, surprise, surprise, man hat sie in jedem Trailer schon 20 Mal gesehen. Und Grogu springt in dieser Schlafnische auf dem Bett rum.
Ah ja, das war süß. Das war süß.
Und so schön. Und jeder Elternteil weiß, dass auf dem Bett springende Kinder, dass das nie so harmonisch verläuft wie in diesem Film, aber ich fand es trotzdem schön.
Ja, vor allem, weil es ja auch wieder diese Anspielung halt auf die ersten Staffel, auf die erste Staffel war, weil es ja seine Schlafnische war. Und das, so quasi, ich bin wieder zu Hause. Das stimmt, das war ein süßer Moment. Den fand ich auch tatsächlich richtig, richtig süß.
Als Grogu sein Outfit anlegt, als dann klar ist, Mando muss gerettet werden, Grogu bricht auf seine Mission und man sieht dieses typisch, wie man so, ich musste an Batman denken, an einen von den alten Filmen, wo man so sieht, wie Batman seine Gadgets so anlegt und man sieht einfach so Grogu, zack, hier Brustpanzer, zack, dann sein keine Ahnung, was ist denn das, dieses Trainingsschießgerät aus der dritten Staffel, dann packt er sich noch so Sprengsätze in seine kleine Tasche und ich bin fast geschmolzen vor Glückseligkeit auf meinem Kinositz und meine Freundin war nebendran. Ich glaube, die hat mindestens genauso viel Spaß an der Szene gehabt wie ich und einfach alles mit Grogu in diesem Film. Ich wäre gern in die Leinwand gesprungen und hätte ihn einfach geknuddelt. Er ist so süß und jeder kann zu mir sagen, ja, du lässt dich leicht beeinflussen von so einem süßen kleinen Baby Yoda, aber ja, da stehe ich dazu und allein das hat mich schon den Film so abfeiern lassen und ich kann den Film einfach gar nicht schlecht finden, weil immer wenn Grogu da war, war ich einfach glücklich.
Ein richtiger Dreikäsehoch war er da.
Ja.
Also ich, was mir über den ganzen Film aufgefallen ist und was ich auch, das ist kein Spoiler, das ist halt eher auch so eine Tatsache, aber ich habe es auch in meiner Bewertung geschrieben, dass ich habe es geliebt, wie wir einen John Wick Mando bekommen haben. Gerade in diesen ersten 15 bis 20 Minuten, wie der dann durchläuft und ohne zu gucken, links, rechts, bam, puff, puff. Oder auch später die Sequenz, wo, nachdem er, wir haben ja gesagt, Spoiler-Alarm, nachdem er vergiftet worden ist und damit da durch den Wald hetzt und oder durch den Dschungel hetzt und die ganzen Druiden da platt macht. So gut, also es war, das war so cool gemacht. Da habe ich mich sehr, sehr gut unterhalten. Und er hat seinen Flammenwerfer anständig eingesetzt, und zwar mehrfach. Also er lernt. Sehr guter Typ.
Du hast schon ein paar Mal John Wick gesagt. Ich habe irgendwo bei einer Vorab-Review, als so die ersten Pressestimmen aus den USA online kamen, habe ich irgendwo was aufgeschnappt. Und da hat irgendjemand geschrieben, spoilerfrei, was erwartet uns im Film? The Goonies meets John Wick meets The Muppets. Und ich finde, das ist schon sehr treffend.
Es trifft es tatsächlich. Also gerade auch mit den Muppets, ja, definitiv. Ja.
Ich wollte noch ansetzen hier bei der Giftszene, weil da hatte ich nämlich im Anschluss echt kurz Tränen in den Augen. Als Grogu dann quasi schafft, ihn gesund zu pflegen und da sich da so einkuschelt und einfach einschläft und dann wacht er ja am nächsten Tag auf. Und da hatte ich dann meinen persönlichen Pathos-Mando-Moment, als Mando sagt, hey Kid, first the old protect the young and then the young protect the old. This is the way. Mm. Also das war definitiv der Moment des Films für mich.
Mhm. Ja,
das war echt eine tolle Szene, definitiv.
Ja. Ich mochte auch, wie Grogu sich dann halt, also diese Szene für Grogu oder Szenen, wo er wirklich alleine unterwegs ist, wo man auch merkt, also da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass er irgendwie mal was sagt, dass wäre irgendwie, dass man vielleicht mal ein Wort rauskommt, oder dass es auch mal so eine richtige Action-Szene gibt, wo er halt irgendwie die Macht aktiv mit einsetzt. Das ist aber auch, das ist so vielleicht auch zu viel verlangt für den Moment, aber ich fand es, ich musste so lachen, als Mando dann, also Grogu hat Mando geheilt, also seine Wunde mit der Macht geheilt, dann hat er dieses Yoda-Häuschen gebaut und wie er ihn dann da reinschiebt, immer klang mit der Macht, das war so, ich meine, wobei da beim dritten Mal habe ich gesagt, jetzt kann es aufhören, da hat er es noch zweimal gemacht, aber es war in Ordnung, aber
aber ja,
das waren so kleine Momente, ja.
Wir haben in Köln in einem anderen Kontext auch drüber gesprochen, aber ich finde solche Slapstick-Momente, die wären erst richtig gut, wenn es so unendlich lang dauert oder so unangenehm, dann wird das halt immer besser. Es ist wie bei Family Guy, diese Kämpfe mit dem Hahn, die dann so völlig eskalieren. Oder wenn Peter stolpert und sich das Knie hält. So, das sind so die, genau. Und zwar so 3 Minuten lang.
Ja, das stimmt. Ja. Also wir hatten ja vorhin von Ward gesprochen, auch die Rolle von Sigourney Weaver. Die ist natürlich schon ein bisschen noch ein bisschen flach gewesen, weil noch wenig Tiefgang für diese Rolle. Also vor allem, wo kommt sie her? Das wird mit Sicherheit in Comics irgendwie erzählt werden oder in Büchern. Aber ich mochte ihre Art, mit Mando zu sprechen. Dieses schon so, ich bin eigentlich Befehlshaber und du musst schon auf mich hören, aber irgendwie bist du mir ja trotzdem auch ans Herz gewachsen und ich mag dich schon. Und wie sie dann zu ihm sagt, ja, hier, ich habe da noch was für dich, und dann kommt diese Razor Crest. Und ich fand das schön, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass erklärt worden ist, woher dieses Schiff kommt. Also, dass dieses Schiff nicht einfach plötzlich da war, sondern dass sie es halt irgendwo von irgendjemandem haben, der Oldtimer gesammelt hat. Das fand ich auch irgendwie eine schöne Erklärung dazu. Und das hat mir... Bitte?
Mit gelben Rallye-Streifen, sag
ich. Mit gelben Rallye-Streifen, ja. Und das fand ich halt schön, und auch dieses Schiff wieder. Und das waren auch unglaublich tolle Szenen aus dem Cockpit raus, wenn er dann springt. Das ist so optisch so schön gewesen. Das war in 3D auch richtig, richtig toll. Also Razor Crest hab ich gefeiert. Wir haben kurz den N1 Sternjäger gesehen. Also ich habe gedacht, na guck mal, jetzt hat er hier das nächste Auto geparkt und jetzt kriegt er Staffel für Staffel irgendwie
eine geile getunte Karren hier.
Ja, ja. Also, ich bin mal gespannt, wie viel er in Zukunft noch bekommt, ob der Fuhrpark größer wird.
Die Crest ist ja nicht getunt. Da war er ja gerade dran. Er hat ja den Oldtimer komplett zerrupfen wollen und hier losing weight for speed und so.
Das war auch eine geile Szene, wo irgendwie so sinngemäß dann zu Sam, ja, reiß einfach das ganze Control Panel raus, irgendwie mit dem Limiter, und der reißt es raus und dann richtig Schub drauf und der gibt halt so richtig Gas und so, ja, scheiß auf Sicherheitsfunktionen in meinem Raumschiff, wir geben hier Vollgas. Also.
Und das waren auch so diese Momente, für die ich den Film auch gefeiert habe, weil es einfach, da habe ich Star Wars gesehen, ganz, ganz stark auch wieder, weil es einfach schön dargestellt war, weil wir diese klassischen Momente hatten, dass plötzlich das Schiff hinter dem anderen ist und dann ihm hinterherjagt. Also, wow, da kann ich sagen, das war optisch auch ein Meisterwerk, also diese Raumschlachten. Wir hatten ja, glaube ich, davor auch schon mal gesprochen, gerade in Mando Season 3, wo es ja eigentlich keine Raumschlachten gegeben hat, wo sie nur angedeutet worden sind, weil die Schiffe dann mehr oder minder so durch die Wolken aufeinander zugeflogen sind. Mehr ist nicht passiert. Aber hier gab es zumindest ja mal diesen Moment oder auch später, wo dann die Adelphi-Staffel Nal Hutta gewesen, auftaucht und da dann losschießt. Jetzt kommt aber ein Punkt, ich weiß nicht, wie er dazu steht. Ich meine, Hutten und Basic. Ich kann mich nicht dran gewöhnen. Ja. Also Simo kennen wir ja aus The Clone Wars, meine ich, war gewesen. Der war der erste Hutte, der Basic gesprochen hat. Und dass die Zwillinge dann zwischendurch Basic gesprochen haben, dass Rotter Basic gesprochen hat. Bei Rotter habe ich mich sogar dran gewöhnt. Das fand ich okay. Aber dass die Zwillinge dann zwischendurch das auch nochmal... Ah ja, Das, ich glaube, ich weiß nicht. Ich hätte sie gerne die ganze Zeit auf Hutisch sprechen hören.
Ist auch eine geile Sprache einfach. Bei Rotter macht Sinn. Der war irgendwie seit er, keine Ahnung wie alt, seit Jabba nicht mehr lebt irgendwie, war der mindestens, wenn nicht länger, war der Off-World und da macht es schon auch Sinn. Und vor allem auch, weil er ja auch so ganz klar sich von den Huts abgrenzen will, ist ja auch so dieses, okay, ich spreche jetzt nicht diese Sprache, sondern ich spreche Basic, wie die meisten da draußen. Ich fand es zumindest insofern gut, dass, weil wir ja die Twins aus The Book of Boba Fett kannten, dass die am Anfang noch in Huttisch geredet haben und dass sie dann halt geswitcht haben und dass sie zumindest so einen leichten Akzent hatten in der Sprache, dass es nicht so war, okay, die reden jetzt einfach fließend Englisch. Aber ja, ich gehe schon mit dir. Irgendwie ist es cooler, wenn die einfach auf Huttisch reden und man hat Untertitel. So.
Genau. Aber auch das ist ja Meckern auch auf wieder hohem Niveau.
Also ich fand es bei den beiden Zwillingen, hätte ich es auch besser gefunden, wenn sie einfach durchgehend Huttis gesprochen hätten. Bei Rotter fand ich es ja irgendwie nachvollziehbar, hast du schon recht. Hätte ich aber ehrlich gesagt auch stimmiger gefunden, wenn der hätte mir ehrlich gesagt auch besser gefallen, wenn er Huttisch geredet hätte. Aber ich meine, er hat halt dann doch zu viel Text wahrscheinlich.
Das, glaube ich, ist nämlich das große Problem. Wenn der jetzt die ganze Zeit auf Huttisch gesprochen hätte, als mit Untertiteln, das wäre, glaube ich, auch gerade für die Kiddies, die den Film dann geguckt hätten, vielleicht auch einfach zu anstrengend geworden.
Aber da muss ich gleich einhaken, weil das wäre so eine Sache, die mich so ein bisschen, stört's mich, keine Ahnung. Also es ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ihr habt gerade über Sepp gesprochen, der dann da wie so ein Affe irgendwie durch diese Gangster-Villa durchfegt und alle platt macht und dann verhaften sie den Kingpin, der, surprise, surprise, dann der, der Imperial Warlord ist. Also alles ziemlich cheesy, hat mich aber überhaupt nicht gestört, weil sich der Film auch nicht so ernst nimmt. Ne? So, und jetzt kommt der Punkt, es ist kein Episodenfilm. Also, wenn Episode 8 sowas macht, geht mir halt das voll auf den Sack. Ja, da will ich auch keinen Mando, der 5-mal mit dem Helm gegen die Hütte knallt, sehen. Oder irgend so ein Bullshit. Ja, das ist für mich dann einfach eine ernste Geschichte, die bitte auch ernst erzählt werden soll. Und klar, Star Wars hat seine Humormomente, aber dieses Rian Johnson ist schon Rian Johnson, oder? Dieses Slapstick-eske, das hat mir einfach da überhaupt nicht gefallen und hat mir den Film jetzt nicht komplett zerstört, aber es hat für mich einfach halt nicht gepasst. Und hier in dem Film stört mich das nicht, weil es irgendwie passt, ja, und weil es auch einfach nicht so wichtig ist. Und deswegen finde ich, dass der Film auch in der Beziehung eigentlich gut gelungen ist, ja, weil dem verzeih ich dann solche cheesy Momente oder irgendwas Unlogisches oder total Blödes, ja. Und das fand ich tatsächlich jetzt ganz angenehm.
Ich verstehe, was du meinst. Und gleichzeitig, finde ich, hatte der Film dann doch auch wieder mit einer Figur, wo man es wahrscheinlich am wenigsten erwartet hätte, sehr viel Tiefgang. Wir haben es vorhin auch schon oberflächlich angesprochen, Rotter. Also ich hätte niemals erwartet, dass der Sohn von Jabba, der im, und ich glaube, da muss ich mich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, im Clone Wars-Film, der selbst bei Die Hard Clone Wars-Fans nicht als der geilste Star Wars-Film in der Liste eingehen wird. Also der kam damals nicht besonders gut an und ich glaube, es ist keine der Sternstunden von Clone Wars, auch wenn ich den mittlerweile ganz amüsant finde. Aber dass sie jetzt die Figur wieder zurückholen und dem wirklich so eine emotionale Story geben, wo er halt erzählt dann, ja, er will sich abgrenzen von seinem Vater und will sein eigenes Ding machen und er will Anerkennung für eine eigene Leistung und nicht quasi geächtet werden, weil er einen Vater hat, der halt so ein Verbrecherboss war und schlimme Dinge getan hat. Und das ist dann doch wieder eine so der Kern Star Wars Sachen, wir haben es in der Originaltrilogie im Sinne von Luke, der einen eigenen Weg geht und nicht in die Fußstapfen seines Vaters geht. Wir haben es in der Sequel-Trilogie, wo Rey nicht in die Fußstapfen ihres Opas, Schrägstrich, Klonvorfahren geht. Und jetzt haben wir es halt hier wieder. Ich meine, es ist noch in anderen Stellen in Star Wars, aber gerade mal auf die Filme bezogen. Und das fand ich echt cool, auch wenn es jetzt nur so ein paar kleine Dialoge waren, aber Rotta war einfach eine wirklich coole Figur und ich habe wirklich mitgefühlt mit ihm und ich fand den wirklich sympathisch und seine Beziehung auch zu Grogu und ich hoffe wirklich, dass wir ihn in irgendeinem Medium, hoffentlich in einer weiteren Serie oder was auch immer im Mandoverse, wiedersehen, weil ich ihn echt cool fand. Und er kann richtig geil kämpfen. Ich hätte nie gedacht, dass ein Hutte mal kämpft und wie, aber der ging richtig ab.
Das fand ich aber generell stark, Stichwort Worldbuilding wieder, dass man halt diese Hutten da auch mal sieht, ne? Irgendwie, wie die leben und wie sie da so sich bewegen auch. Ich meine, Jabba, der war, ist ja irgendwie, keine Ahnung, war der dann so fett oder hatte der Gicht oder keine Ahnung, dass er sich gar nicht gerührt hat. Aber hier sieht man ja schon mal den einen oder anderen durch die Gegend schlängeln und der Kampf am Ende ist ja dann auch nochmal richtig cool. Also das fand ich schon wirklich auch bereichernd irgendwie, was das Universum angeht, das mal zu sehen.
Ja, also das hat mir auch viel Freude bereitet. Da habe ich ehrlicherweise gar nicht mit gerechnet, dass wir so viel Huttentiefgang bekommen und von daher hier sehr, sehr gelungen, definitiv. Ich habe sehr gelacht. Kennt ihr die, wie heißen sie denn? Es gibt in Star Wars, gibt es Comics, da gibt es diese Raumschiffe, wo dann ein TIE Fighter mit einem X-Wing gekoppelt ist. Oder so ein,
die Uglies.
Die Uglies, genau. Und die Droiden, die wir in diesem Film gesehen haben, die waren ja vollkommen Uglies. Also wir haben B1-Droiden gesehen, wir haben die B2-Super-Droiden gesehen, wir haben K2-Droiden gesehen, also zumindest im Kopf. Das fand ich total spannend. Das hat mir viel Freude bereitet, weil das einfach nochmal dem Film so ein gewisses Maß an Möglichkeiten gegeben hat. Klar, gab es ein paar Doppelungen, das ist ja auch normal, aber da hat der Film sehr viel richtig auch wieder gemacht, was das Worldbuilding halt angeht. Oder auch das Development der Spezien beispielsweise. Also, da habe ich doch tatsächlich viel Spaß gehabt. Ich mochte auch Shakiri, hieß der Shakiri, der Planet?
Mit Martin Scorsese.
Nee, wo wir ihn sehen, ja. Da musste ich zum Beispiel lachen, sag diesen Namen hier nicht so laut, Und nein, ich möchte eure Credits nicht. Und dann, wie dann plötzlich Mando in diesem Wagen dann plötzlich steht und sich nicht so richtig bewegen kann, weil er so groß ist. Also es gab schon viele ganz, ganz wunderbare Momente in diesem Film, die mich sehr zum Lachen gebracht haben. Oder auch am Ende, wo Grogu salutiert vor Ward, fand ich auch unglaublich toll, wo gerade Mando vorher gesagt hat, ja, ich arbeite ja nicht für euch. Ja, das tust du natürlich nicht. Und da steht Grogu da und salutiert, der kleine Verräter.
Shakiri hieß der
Planet. Shakiri.
So heißt auch der Track, oder? Kann das sein im Soundtrack?
Das kann sein.
Möglich. Ja. Aber das fand ich zum Beispiel so ein schöner Planet. Der hat mich sehr so ein bisschen an Cyberpunk erinnert. Oder aber auch an modernes, also zwischendurch dann Cyberpunk, aber auch an einen New York aus den 80ern so ein bisschen.
Oder so jetzt hier Jannix aus der Mall-Serie hat auch so ein bisschen die Art gehabt. So
also
diese Cyberpunkige davon, irgendwie.
Ja, genau. Also das fand ich schon auch, also deshalb sage ich ja vorhin, dass Leute dem Film nachsagen, er hätte keine, oder es gäbe kein Worldbuilding. Also wir haben ja auch, also mein Worldbuilding ist ja auch, kann man auch aus verschiedenen Sichten sehen, aber was das, also hier haben wir definitiv viele neue Sachen kennengelernt, auch gesehen und das fand ich wiederum richtig gut. Also da kann ich mich gar nicht beschweren.
Auch dieser Lord Yanu, also Yanu Coin, der Imperiale. Ich weiß nicht, ob ihr es noch direkt auf dem Schirm hattet. Also beide Imperialen, die den hier einmal kalt gemacht und einmal gefangen genommen hat, waren aus dem Schattenrat in der dritten Staffel. Also beide sind da aufgetaucht. Das heißt, wir haben jetzt quasi, wenn Gideon tatsächlich nicht irgendwie, Hashtag Schnurrbarttheorie, nicht tatsächlich ein Klon war, ist Gideon und zwei weitere Mitglieder des Shadow Councils sind jetzt quasi nicht mehr einsatzbereit.
Ja, stimmt.
Also so viel im Sinne von, es war nur eine Sidequest. Also ich meine, immerhin haben wir in dem Film eben zwei imperiale Warlords weniger wie noch zu Staffel 3 Zeiten. Ich meine, klar, es war jetzt keiner von der Führungsriege, kein Brandel Hux, wir haben keine Erwähnung von Thrawn, wir haben keinen Captain Pellion oder irgend sowas bekommen, aber ja, gibt ja da auch noch andere.
Hey, aber ganz ehrlich, Gott sei Dank. Also, ich weiß nicht, Dennis hätte das, glaube ich, hat er vorhin gesagt, er hat sich diesen Link gewünscht, aber das wäre genau wieder, das hätte einfach nicht gepasst. Warum muss ich jetzt da Pellion reinschreiben? Ne? Das wäre irgendwie für mich zu gezwungen und da ist der Charakter einfach dann doch zu bedeutsam, als dass man ihn einfach da so für den Film wegschreibt, ne? Irgendwie. Und da habe ich diese Warlords, das ist genau die richtige Prise Salz irgendwie in dem Film, wo ich sagen kann, okay, die hat man irgendwo schon mal gesehen und da haben die Cracks, die krassen Nerds, die haben da ihr Easter Egg und sie spielen aber auch nicht so die gigantische Rolle, dass man jetzt sagt, ja, schade, was da noch alles hätte passieren können. Ne? Mhm. So. Und von dem her finde ich das eigentlich ganz passend.
Ja, also wie gesagt, mir hätte es ja, also was mir gefehlt hat, ist vielleicht sowas wie bei Mando Season 2 ein Abschluss, so eine After-Credit-Scene, wo wir einfach nur nochmal, ja, einfach nur einen Moment haben, wo wir sehen, keine Ahnung, es ist da kommt Thrawn oder die Mandalorianer, irgendwas, also dass wir irgendwie eine Connection haben zu dem, was noch kommen kann.
Ja.
Mehr hätte es für mich gar nicht gebraucht. Ich verstehe jeden, der sagt, das braucht es generell nicht für mich, aber das hätte ich halt cool gefunden. Gar nicht im Film direkt, also gar nicht so hier präsentiert, da guck mal, wir nehmen hier Thrawn, sondern einfach nur so eine After-Credit-Scene. Das fand ich ein bisschen schade, aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau.
Nee, aber da gebe ich dir auch völlig recht. Das hat mich auch total gefreut. Also ich war dann einigermaßen enttäuscht, als das Licht anging und eben nichts passiert ist, außer einem coolen Soundtrack.
Und der war richtig gut, ja, in der Tat.
Ja, eine coole After-Credit-Scene. Ich glaube, da hätte ich auch nichts einzuwenden gehabt. Oder auch im Film. Also ich meine, ich bin jetzt froh, dass da jetzt man jetzt nicht Voraussetzungen hat. Der Film muss Vorwissen haben, sonst verstehe ich ihn nicht. Aber ja, man hätte auch sowas machen können, wie irgendwie, dass dieser Lord Yanu irgendwie da sitzt und kriegt irgendwie eine Nachricht, meinetwegen von Pellion oder irgend, also da reichen ja 10 Sekunden. Ich verstehe den Gedanken, Dennis, einfach so einen kleinen Teaser, wohin wird's denn gehen, so nach dem Motto, wir wissen alle, die warten auf Thrawn. Wir haben gesehen am Ende von Ahsoka Staffel 1, Thrawn ist jetzt wieder zurück in der uns bekannten Galaxis. Das heißt, zur Zeit des Films ist Thrawn schon irgendwo im Hintergrund und bereitet seine nächsten Schachzüge vor und da einen kleinen Teaser dahin hätte ich auch cool gefunden, alleine schon, weil es jetzt auch schon wieder echt lang her ist. Ich meine, die Mando Staffel 3 war 23, Ahsoka war die 24, dann Ahsoka die erste Staffel, wahrscheinlich ja. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem die Nachricht bekommen, vermutlich erste Jahreshälfte oder Frühjahr, wahrscheinlich so rund um die Celebration nächstes Jahr, könnte ich mir gut vorstellen, wird es dann weitergehen mit Ahsoka Staffel 2. Ist ja dann doch auch schon eine lange Wartezeit. Und man weiß halt nicht, wie geht's weiter. Und das wollen wir natürlich alle wissen. Also deshalb verstehe ich das schon.
Genau, also wie gesagt, es ist ja gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass wir nächstes Jahr Ahsoka Staffel 2 bekommen, also spätestens nächstes Jahr, hoffe ich zumindest, wäre es halt einfach...
Wenn nichts dazwischen kommt,
genau. Wäre ein schöner Abschluss gewesen für den Film, ohne ihn irgendwie kaputt zu machen, also ohne ihm die Quintessenz zu nehmen, dass er für sich selber stehen kann. Weil so eine After-Credit-Scene gehört ja einfach nicht mehr zum Film selbst, aber gut, ich sag ja, das ist ja jetzt, was ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, es ist halt Meckern auf hohem Niveau. Ja, man möchte einfach mehr haben, als der Film einem gegeben hat, weil man sich vielleicht das irgendwie vorstellt, dass das irgendwie noch cooler wäre. Aber offenbar hat das Jon Favreau und Dave Filoni haben das offenbar nicht so gesehen. Und das ist dann auch in Ordnung so. Aber ja, wir werden ja sehen, was noch in den nächsten Wochen, Monaten kommt. Vielleicht gibt's ja noch trotzdem irgendwelche kleinen Dinge. Vielleicht haben sie sich auch ganz bewusst rausgehalten, weil sie gesagt haben,
oder
weil
sie sich denken. Tatsächlich. Ich habe auf dem Rückweg von der Power of the Force in Köln habe ich so ein paar Interviews auf YouTube mir einfach nur als quasi Podcast angehört von der Pressetour. Und da hatten einige so amerikanische Nerd-YouTuber, nenne ich es mal, hatten die Chance, mit Jon Favreau und Dave Filoni so ein paar Minuten zu plaudern. Und da habe ich mir ein, zwei Interviews eben angehört und die haben da mehr oder weniger sinngemäß halt so gesagt, ja, es gab Drehbücher irgendwie für eine vierte Staffel, die waren schon fertig auf dem Schreibtisch, dann kam der Autorenstreik und dann wussten sie lange gar nicht, wie wird es überhaupt weitergehen, so mit Hollywood-Produktion und so weiter. Und als es dann wieder anlief, also die haben keine Gründe genannt, kam wohl eben von oben runter, also ich nehme an von der Disney-Führung, ja, es muss ein Star-Wars-Film ins Kino kommen, so, also sie haben es nicht direkt so wortwörtlich gesagt, aber wenn man zwischen den Zeilen liest, ist es schon ganz klar, also es war nicht die Entscheidung von Dave Filoni und Jon Favreau, die hatten eine vierte Staffel im Plan, da hätte es auch mehr Querverweise zu Ahsoka und was auch immer gegeben wohl und zu Thrawn. Dann kam aber die Planänderung und es wurde der Film. Im Interview hat Jon Favreau gemeint, es ist immer noch möglich, dass eben eine vierte Staffel kommt, weil die Drehbücher liegen immer noch auf seinem Tisch. Ich nehme halt aber an, die werden dann irgendwie anders sein, weil jetzt wird ja ganz klar die zweite Staffel von Ahsoka vorher kommen und der Film, also es fühlt sich schon so an, als hätten die da ein paar Einzelversatzstücke aus so einer Staffel, das haben wir hier auch schon mehrfach angesprochen, genommen und da draußen einen Film gestrickt. Im Interview hat sich's eher so angehört, als hätten sie eine neue Story geschrieben, aber der Film hätte schon auch mit Verlängerungen und ein paar Extras als vierte Staffel durchgehen können. Also es ist sehr vage, wie es mit der Zukunft von Mando weitergeht. Aber es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, wir wollen so wenig wie möglich Wissen voraussetzen und wir wollen so wenig wie möglich, dass es sich anfühlt, das ist nur ein Teaser für was irgendwo anders noch kommt, sondern es soll so ein bisschen sein eigenständiges Ding werden, dieser Film. Und ja.
Ja. Ja. Also wir werden es sehen. Also wenn man überlegt, wie viel Staffeln eigentlich Jon Favreau ja schon angekündigt hatte, ursprünglich. Also ich glaube, die zweite Staffel war durch und da hatte er schon von 5 oder 6 Staffeln gesprochen. Also ne, unter Vorbehalt, ich meine, so viel wären es gewesen.
Und, ja, so nach dem Motto, also ich hätte schon Ideen für 5, 6 Staffeln oder sowas, hat er, glaube ich, mal gemeint. Ja, ja,
ich weiß, genau, was du meinst. Genau. Und da muss ich halt sagen, ich finde es tatsächlich gut, wenn wir nicht so viele Staffeln bekommen, weil Mando wird sich damit irgendwann halt einfach selbst aus dem Rennen nehmen, wenn es zu viel ist. Oder zumindest, wenn es zu eng auch getaktet ist. Ich meine, wir haben bei Clone Wars gesehen, es gab irgendwann, ne, war Staffel 6 war durch und es war kein richtiges Ende. Da wurde dann gehofft auf eine Staffel 7. Und die kam ja dann auch irgendwann. Aber bei Mando merkst du, wir haben ja gerade auch festgestellt zu Beginn der Folge, wie voll war das Kino? Gar nicht so voll. What the fuck? Was ist da los? Ja, ist Mando nicht mehr interessant genug? Ist Grogu nicht mehr greifbar genug für die Fans? Ist das vielleicht einfach der falsche Zeitpunkt gewesen, diesen Film zu bringen?
Ja, ich weiß, was du meinst, Dennis, aber tatsächlich glaube ich echt, dass das der Eindruck täuscht. Also ich bin mal gespannt, wie die Zahlen tatsächlich werden. Ich habe gerade vorhin einen Artikel gelesen, also in den USA scheint der Film wohl richtig abgegangen zu sein im Vorverkauf. Die prognostizieren, dass der im ersten Wochenende schon sein Budget von 160 Millionen wieder reinholt. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der Film vielleicht so ein länger laufender Film wird. Also so nach dem Motto, dass der halt über 2 Monate, 3 Monate mal im Kino läuft, weil es sich rumspricht, dass der ganz cool ist und da halt auch Eltern mit ihren Kindern reingehen können und so weiter. Also ich bin gespannt. Ich hatte auch den Eindruck, also dass er wohl weniger besucht ist, aber irgendwie ist das auch, also so kommt mir es vor, so ein bisschen ein Ding in Deutschland. Ich habe jetzt nicht so den Blick auf die anderen europäischen Länder, aber mal abwarten.
Ja. Ja, ist gut. Ich meine, abwarten ist, glaube ich, einfach so die Devise. Ich meine, wir haben jetzt 7 Jahre auf einen neuen Star-Wars-Film im Kino gewartet. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Wir werden Ahsoka bekommen. Wir werden nächstes Jahr, ich will Firefly sagen, das ist ein anderer Film.
Most overrated shit ever.
Ich habe es gar nicht verstanden. Was meint ihr?
Firefly habe ich gerade.
Ach so.
Aber das, wie heißt der noch?
Star heute.
Schaut dir Battlestar an. Was hast du gesagt, Daniel?
Starfighter.
Starfighter, genau. Da bin ich halt jetzt auch gespannt, was da passiert, ob das irgendwie nochmal irgendwas als Verbindungsstück geht. Da habe ich mich auch gar nicht weiter informiert zu dem Film.
Ja, auch
aber darum.
Gibt ja, aber auch wenig Infos dazu.
Nur, ja, dass er zeitlich nach Episode 9 spielt und Ryan Gosling ein Raumschiffpilot ist.
Eigentlich ist ja nicht Starfighter mit Ryan Gosling, sondern Ryan Gosling spielt mit in einem Star Wars Film mit, ne? Weil das ist ganz eindeutig die Priorität.
Ja. Ja, aber gut, ich meine, aber ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas zum aktuellen Film, bevor wir jetzt in. Also, ich glaube, so rundum, es gab total tolle Szenen, es gab total klasse Momente, grafisch war es super. Ja, es gab einen Moment, da habe ich mich gefragt, why? Die Razor Crest steht irgendwo mitten in der Wüste. Grogu kriegt den Auftrag, er soll bitte irgendwas machen und zündet die Raketen. Jetzt kann ich es leider bildlich nur euch darstellen, nicht den Zuhörenden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Razor Crest hier steht und Grogu schießt, aber wir haben die Szene später, wo dann dieser Speeder von hier, von einem Hügel runterfliegt Richtung Razor Crest. Das war irgendwie nicht durchdacht, rein bildlich gesehen.
Also Dennis will sagen, die Razor Crest steht tiefer als die Speeder, auf die sie schießt. Und dann schlagen die Raketen aber trotzdem auf derselben Ebene wie die Dinger ein.
Genau. Also er hätte eigentlich in den Berg schießen müssen, ja. so wie die Razor. Aber das sind so Dinge, das ist mir aufgefallen, weil ich die ganze Zeit eigentlich gehofft habe, dass Grogu nochmal so diesen Glückstreffer macht und einen von diesen Speedern rausjagt. Aber das fand ich ja dann auch wieder mit Rotter cool, wie er diesen Speeder oder auch die Sturmtruppen einfach auseinandernimmt, die dann in der Razor Crest hängen. Also, oder auch wie er sich mit vollem Körpereinsatz auf seine Gegner wirft. Das war auch einfach unglaublich
nicht fliegen kann.
Ja, auch das war so amüsant, wie, ja, ihr müsst das Schiff jetzt starten. Mhm, alles klar. Kannst du das? Nein, hier ist keiner an Bord, der das gerade kann. Das fand ich, das war so Peak Comedy.
Ich passe nicht mal ins Cockpit.
So. Ja, genau. Ja, aber vielleicht noch diese eine Szene, Rotter und Mando kämpfen und dann kommen ja die ganzen anderen Monster,
Brett spielen.
Genau. Auf dem Brett fand ich geil und dann auch diese Moves, die sie manchmal gemacht haben, wie wir sie halt aus Episode 4 auch kennen. Ah, das war natürlich so das kleine Fanhead, was da sehr, sehr groß oder sehr hochgeschlagen hat. Das fand ich schon gut.
2 Sachen habe ich auch noch.
Bitte.
Ja, Embo haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht erwähnt.
Oh ja, stimmt. Haben wir vorhin mal kurz Wort namentlich erwähnt, aber nicht wirklich was dazu gesagt, richtig.
Ja, also. Er bleibt ja trotzdem relativ blass. Also da wird jetzt tatsächlich nicht besonders viel Tiefgang aufgebaut. Mir ist, also kann das sein, dass das so ein Favorite von Dave Filoni auch ist, der Charakter? Weil mit Wolf und so, ja. Also da hatte ich halt echt das Gefühl, okay, den hauen wir jetzt nochmal rein, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen irgendwo. Dann verwurscht man den halt hier noch. War für mich aber auch völlig okay. Und
ja, aber wen hättest du sonst geschickt? Also ich fand Embo jetzt so als der war noch nicht so verbraucht. Wen hätte man sonst geschickt? Ja, also
genau. Das lebt nicht mehr.
Genau.
Keine Ahnung. Ja. Dengar, IG, 23, keine Ahnung. Also es hat ja Möglichkeiten gegeben, glaube ich.
Denga wäre natürlich nochmal interessant gewesen, aber ich glaube, da macht es halt Sinn, dass er Embo geworden ist, weil der halt kein klassisches Face hat. Also bei Denga hast du ja auch wieder einen Charakter, den du kennst, rein auch von der Optik her. Sehr viel doch menschliches Gesicht, vielleicht liegt es daran. Aber ich fand auch den Kampf zwischen ihnen und Mando unglaublich gut. Also
Mortal Kombat.
Nahkampf. Ja, das war ich saß im Kino und neben mir der Kumpel sagte dann auch so, Round One, Fight. Also weil es auch wirklich diese Kameraeinstellung perfekt war. Also.
Genau, das ging mir im Kopf auch ab. Also von daher hat es gut gepasst, weil es halt irgendwie so ein Clone Wars Charakter ist. Und irgendwie habe ich ihn auch mit Dave Filoni assoziiert und Clone Wars und so. Und da hätte vielleicht Denga oder Bosk oder Aura Singh oder wie sie alle heißen, nicht so gut gepasst. Also ja, war schon gut so.
Ich glaube, Aura Singh ist aber auch tot, glaube ich. In Solo wurde sie nicht genamedropped, dass sie getötet worden ist von
Beckett oder von, ja, das kann sein. Ich hab's nicht,
ich,
nicht
was mehr im Kopf. Der Hans Murcht hat Aura Singh umgehauen, okay.
Na ja, gut. Vor allem, weil Aura Singh ja eigentlich sogar eine Machtanwenderin ist. Also die hat eine ursprüngliche Machtbegabung auch.
War die nicht irgendwie mal Padawan im EU oder
ja,
so?
Genau.
Da wisst ihr deutlich mehr als ich.
Naja, wie dem auch sei. Eine Sache, wo ich langsam wirklich gähnen muss, wenn das passiert. Ich habe jetzt Dave Filoni wirklich oft genug im Cockpit gesehen oder an der Bar sitzen und dann nochmal den kompletten das komplette Regieaufgebot der letzten drei Staffeln Mandalorian da am Tisch sitzen zu sehen. Ich meine, ja.
Ich denke mir immer nur.
Also es hat jetzt mittlerweile so Running Gag Charakter, ne? So, ja, gut.
Ich musste da nur so denken. Also jetzt Dave Filoni, Lucasfilm-Chef, er kann ja machen, was er will. Stellt euch mal vor, so vor 2 Jahren oder so kommt ein Film oder irgendwas raus und dann sitzt Kathleen Kennedy in so einem X-Wing, wie da die Hater da draußen explodiert werden. Das war wirklich so mein erster Gedanke im Kino, wo ich gedacht habe, so Dave Filoni, dem nehmen es die Leute nicht so übel, aber ich glaube, bei ihr werden alle richtig durchgedreht.
Also wenn du das hörst, Dave, wir wissen, du hörst zu. Punkt 1, du lädst uns auf die nächste Premiere ein, das haben wir schon abgeklärt. Und Punkt 2, bitte bring Kathleen Kennedy als Cameo irgendwo. Das möchte ich gerne noch erleben in meinem bescheidenen Dasein.
Oder in Starfighter zum 50-jährigen Jubiläum George Lucas in irgendeinem Raumschiff.
Ja, ich meine, George Lucas hat ja zumindest seinen eigenen Sohn in Episode 1 schon reingebracht und ihn auch direkt noch töten lassen. Episode 1, sag ich, Episode 3. Und hat ihn auch direkt töten lassen. Also
spielt ja den kleinen Jedi, gell?
Der spielt den Jedi, der von Bail Organa fast gerettet worden ist, aber dann kommen die ganzen Klone und dann wird er erschossen. Aber der hat sich gut gehalten.
Wie hart eigentlich. Also das hätte ich nicht gemacht. Das,
das hätte ich auch nicht gemacht. Naja, aber ansonsten überlege ich jetzt gerade noch, ob es irgendeine Szene gab, wo ich gesagt habe, oder wo ich für mich gedacht habe, die war total toll. Da müssen wir drüber sprechen. Diese Schlange unter den Hutten.
Ich habe mich auch gefragt, aus welchem West End Games Buch kommt die nochmal?
Ja.
Die Clone Wars, oder? Die sah da nur ein bisschen anders aus. Die war auch auf Nullhut,
habe ich mir relativ sicher.
Dragon Snake?
Okay. Also ich fand die sehr imposant und ich fand es auch schön, dass die dann am Ende die Zwillinge gefressen hat. Also auch und vor allem, wie sie dann Embo rufen, hilf uns, und er dreht sich einfach um und geht. Alter, tschüss. Nee, kein Bock mehr auf euch, ihr Narren.
Ja, die Twins, also das ist nach wie vor für mich auch so ganz komisch, irgendwie geben die mir immer so Cersei und Jaime Lannister Vibes, wie die da zusammen immer umschlungen liegen und im Bett, und ja, also ich will nicht wissen, was die da noch so treiben.
Aber jetzt, was die Frage, die sich jetzt mir gerade noch stellt,
Galaxy Guide 3.
Ach, wusste ja, es. Ehrlich?
Ja, ja. Krass, es, okay. Ist klassischerweise mal wieder ein West End Games Produkt. West End, ja.
Nice. Aber was ich mich jetzt natürlich frage, auch so rein vom Storyplot, ist ja, die Zwillinge wollten ja Rotter haben, damit sie ihn umbringen können, beziehungsweise damit er nicht den Thron von Jabba einnehmen kann. Jetzt hat den Thron von Jabba ja mittlerweile Boba eingenommen. Und jetzt ist Rotter, schließt sich jetzt ja offenbar der neuen Republik an. Kriegt Rotter eine Ausrüstung wie oder eine Uniform, wie es ihm versprochen worden ist oder gesagt worden ist von Sepp? Ich fände es schon krass, also so ein Hutten in einem X-Wing. Bitte, gib mir einen Hutten in einem X-Wing.
Gab es nicht mal einen Hutten Jedi oder sowas?
Es gab einen Hutten Jedi, aber ich glaube, im X-Wing gab es, glaube ich, noch keinen. Also
es war ein Gamorreaner, glaube ich.
Das ja, auf der Bauch, Gamorreaner, haben wir genau, einen Tom, da habe ich es noch zu dir gesagt, wie cool der Gamorreaner
in X-Wing ist, der, glaube ich, ja.
Aber da frage ich mich halt jetzt auch, wie geht dieser Storyplot jetzt weiter? Also muss das überhaupt weitergehen? Also müssen wir jetzt erfahren, wird es irgendwann ein Aufeinandertreffen von Rotter und Boba geben? Weil Rotter ja offiziell der Erbe von Boba ist, von Boba, genau, von Jabba ist. Und warum haben die Zwillinge überhaupt ihn, also sie hätten doch einfach nur Boba platt machen müssen und nicht Rotter. Aber wahrscheinlich haben sie gemerkt, dass das nicht so einfach ist.
Ja, ich hatte das eher so verstanden, wie das Tatooine interessiert sie nicht, weil da halt tote Hose ist und weil ja mehr oder weniger damals die Pikes waren und mit denen wollten sie sich nicht anlegen. Mhm. Und ich habe das eher so verstanden, wie dass Rotter halt der Einzige wäre, der quasi den Thron von Nalhata ihnen streitig machen könnte.
Ah, so, also okay,
von Nalhata kam mir das so vor, aber okay. So ganz in den Strukturen von diesen Syndikaten bin ich jetzt auch nicht drin. Aber die Frage ist ja vor allem, gibt es da jetzt überhaupt noch irgendwie ein Syndikat, weil das Hauptding von den Hutten, das ist ja auch, glaube ich, das gewesen, oder? Was wir in Clone Wars immer gesehen haben, wo dieser Rat der Hutten da, der Hutts oder der Hutten, so rum, getagt hat. Das war ja dieses Gebäude-Nest-Dings da, was ja jetzt eindeutig explodiert ist.
Ja, aber das ist ja sowieso vogelwild. Also, wann passiert denn Shadow Lord? Das passiert davor, oder?
Ja,
Shadowlord passiert davor. Shadowlord spielt ja ungefähr ein Jahr nach der Order 66.
Genau.
Ungefähr.
Okay, und Solo?
Solo muss entsprechend später spielen. Muss
10 ja Jahre vor spielen. A New Hope, kann das sein, so irgendwie? Ja,
könnte passen.
Also ja. Dann sind ja 19 Jahre, also ein paar Jährchen quasi, also vielleicht so 7, 8, 9 Jahre nach Shadow Lord spielt Solo dann ungefähr.
Okay, also in der Unterwelt ist auf jeden Fall was los in der Zeit.
Ja, definitiv, ja, klar. Also da kann, vielleicht kommt ja auch irgendwann mal, das würde mich zum Beispiel auch unglaublich interessieren, mal so eine, das muss kein Film sein, das kann auch so eine kurze Animationsserie sein, wo es halt wirklich mal um diese ganzen Syndikate geht, also wo das Syndikat einen ganz anderen Fokus bekommt, wo vielleicht für jedes Syndikat eine Folge bekommt, wo man so ein bisschen mehr über die erfährt und warum die vielleicht auch verfeindet sind. Das fände ich irgendwie cool.
Das wäre eine geile Idee. Kommt,
ja, und dann am Ende, also Tales of the Syndicate, ja, sowas halt. Mhm. Ja, und am Ende kommt eine letzte Folge und Maul übernimmt alles. Ja.
Also, so, bam. Das wäre die coolere Prämisse für Tales of the Underworld gewesen, auf jeden Fall, wie das, was wir gekriegt haben. Das wäre
perfekt gewesen. Da hättest du einmal Pikes, Hutten, Crimson Dawn und Black Sun machen können, ne? 4 Folgen oder so.
Ja, ja. Und jetzt haben wir ja über Outlaws, gab es ja noch auch, glaube ich, noch ein, zwei weitere noch, die man theoretisch auch mit hätte einbringen können. Aber gut. Auch ein anderes Thema. Jetzt, wir kommen auch irgendwie ein bisschen vom Hauptthema ab. Wir machen ja gar nicht Dice of Destiny.
Nee, ich glaube, es macht Sinn, so langsam aufzuhören. Wir können ja alle noch mal irgendwie so Gedanken sammeln und warten dann, bis Nico eben auch den Film geguckt hat und dann mal gucken, über was wir noch so Redebedarf haben. Bis dahin haben sich vielleicht auch ein paar Themen geklärt, so im Sinne von, wie gut kam der Film denn tatsächlich an. In ein paar Wochen haben wir bestimmt auch konkretere Zahlen. Und ja, also ich werde ihn am Wochenende jetzt auf jeden Fall nochmal gucken. Ich werde ins IMAX gehen und da freue ich mich schon sehr drauf. dann habe ich auch mal so quasi den Vergleich, so 2D, normales Kino und jetzt IMAX 3D, mal gucken.
Also ich werde tatsächlich nicht nur mal im Kino gucken, was einfach primär auch am Zeitmanagement liegt, aber ich glaube, die 3 Monate kann ich auch warten, bis er dann auf Disney Plus kommt.
Also ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal im Kino sehen muss. Wahrscheinlich auch eher nicht, es sei denn, wir haben irgendwie die Gelegenheit. Meine Frau hat ihn auch gern gesehen und es ist halt immer schwierig mit Kindern aufpassen und so, aber falls sich da noch eine Möglichkeit auftut, schaue ich ihn mir noch mal an, aber ich muss jetzt nicht unbedingt noch mal rein.
Tja.
Aber weil du gesagt hast, über was man so nachdenkt, also die Uglies, das, da denke ich jetzt die ganze Zeit drüber nach, das ist schon der White Tie, so, das ist jetzt mein Abschlusswort. Vielen Dank dafür.
White Tie.
So, hat das mit White Tie was zu tun?
Nee, das ist ein Y-Wing ohne den Rückbau, aber mit 2 TIE Fighter-Flügeln.
Mm.
Viel Spaß beim Albträumen.
Ja, ja.
Okay. Ich wähle zum Abschluss mein Raumschiff, der Sand Destroyer. Das ist ein Sandcrawler mit dem Antrieb von einem Sternzerstörer.
Oder diese
das ist das Favorite Ship von Anakin, das Sand Destroyer.
Genau. I hate Sand. Aber da gab es doch auch dieses eine Schiff, was die Hutten auch haben, das sah aus wie Jabba's Barke, nur mit Antrieb. Also das, wenn du das so von vorne gesehen hast, sah es auch ein bisschen aus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Da sprechen wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal drüber. Und mein Abschlusswort ist Dawana Wanga. Nee, das habe ich schon zu Anfang gesagt. Shit. Dann sage ich nochmal Hallo. Nee, mach mal einen Abschluss, Daniel. Komm.
Ja, ich würde einfach sagen, weil es ist eine Mando- und Grogu-Folge und deshalb nehmen wir unser gleiches Abschiedswort, was wir auch schon hatten in unserer Road to Mando- und Grogu-Folge. This is the way.
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 This is the way.